auf eins machen wir ihn hier.
Okay.
3, 2, 1.
Oh Mann, das wird die allerlustigste Aufnahme aller Zeiten.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
Ich bin Tobi.
Und nach 14 Tagen tatsächlich 14 Tagen auch Philippe wieder dabei.
Ja, hi, ich bin Sebo. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal dabei war. Es ist länger her wahrscheinlich.
Hallo Sebastian.
Hallo Tobias.
Hallo Sebastian.
Hallo Markus.
Hallo Sebastian.
Hallo Philippe. Ja, ich glaube, mein letztes Mal, mein Gastspiel war der Einsprecher für die Amiga-Folge,
ja,
wenn ich mich richtig erinnere.
Legendär und unvergessen.
Ja, oh. Ja.
Ja, und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt an den Empfangsgeräten.
Ein allerletztes Mal.
Ja, für dieses Jahr zumindest. Ja, ein Jahr rum. Wahnsinn, haben wir neulich schon festgestellt, als plötzlich wieder Weihnachten war. Diesmal steht ja mal wieder der Jahresrückblick an. Und das machen wir jetzt inzwischen schon zum, ich glaube, dritten Mal in der Form.
Ja.
Das letzte Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen. Und jedes Mal denken wir uns, ach, eigentlich ist ja gar nicht so viel passiert in diesem Jahr. Aber ja, man täuscht sich dann doch. Wir haben in diesem Jahr schon recht früh damit begonnen, die Ereignisse des Jahres zu notieren. Und am Ende waren es dann, ja, doch einige. Ich glaube, so an die 50 Ereignisse sind da auf unserer Liste aufgetaucht.
Nicht alles davon Tode.
Nee, aber viele, das sei schon mal vorweggenommen.
Ja, ein paar Jubiläen, ein paar Tode.
Ich hatte einen Blick auf das Dokument geworfen, als es noch nicht ganz fertig war. Dachte mir, oh cool, das ist also quasi unsere Obituary für 2025 und fand das noch sehr makaber. Bis ich dann gesehen habe, dass Tobias ganz unten auch noch andere Infos notiert hat, die noch nicht eingefügt waren. So, wow, okay, gut, wir reden ja nicht nur über tote Menschen.
Ein paar kleine Fußnoten zumindest, ne?
Retro-Themen haben sowas an sich, dass die Ereignisse weit zurückliegen und wenn etwas weit zurückliegt, dann könnte es jetzt alt oder auch nicht mehr alt sein.
Ja. Ja. Also herzlich willkommen in unserem kleinen morbiden Jahresrückblick 25.
Und noch eine Kleinigkeit sei vorweggenommen. Wir nehmen in einem sehr besonderen Setting heute auf. Also erstmal nach längerer Zeit mal wieder zu viert. Aber einer von uns, der kann leider nicht im Studio sein, nämlich Sebo, der ist zugeschaltet per Live-Schalte quasi, wie früher. Also wenn da ein bisschen Delay ist oder Sebo ein bisschen anders klingt als sonst, dann sei uns das bitte verziehen. Wir versuchen in der Post so viel wie möglich zu retten. Wenn Sebo am Ende nicht mehr auf der Spur sein sollte, dann konnten wir es nicht retten.
Genau, dann haben wir ihn verloren.
Ja, mea culpa. Also ich hoffe, ich klinge nicht wie ein krasser Blechroboter aus einer anderen Dimension. Mein Kind ist krank und bedarf ab und zu ein wenig Zuwendung. Deswegen kann ich heute nicht das Haus verlassen. Und ich wohne in einem Altbau und offenbar wurde bei mir damals mit Blei in den Wänden gearbeitet. Jedenfalls, ich habe 75 Quadratmeter und ganz ehrlich, meine Küche ist ungefähr 3 Meter vom Wohnzimmer entfernt und trotzdem brauche ich 2 Repeater, um hier überhaupt ein bisschen Internet zu haben, das dann noch nicht mal so berühmt ist. Und ja, ich sitze in der Küche, weil woanders keine Aufnahme möglich ist. Ja, sorry.
Okay, dann würde ich sagen, verabschieden wir die paar Hörer, die es hassen, wenn wir nicht auf den Punkt kommen, die jetzt gerade ausgestiegen sind. Und beginnen trotzdem mit dem ersten Monat, falls ihr nichts ansonsten hinzuzufügen habt.
Nee, Januar 2025 und da geht's direkt, ja, traurig los. Am 15.01. stirbt David Lynch mit 78 Jahren. Und David Lynch war natürlich ein grandioser Filmemacher. Der hat Filme gemacht wie Der Elefantenmensch, Der Wüstenplanet, also Dune, die originale Verfilmung aus den 80ern, Blue Velvet, Lost Highway, Mulholland Drive und natürlich auch die grandiose Serie Twin Peaks.
Ja.
Das verbindet uns, Tobi.
Ja, das stimmt.
Ist also auch Twin Peaks.
Ja, richtig. Ist auch tatsächlich das aus der Liste, was du dort vorgelesen hast, was ich am häufigsten gesehen habe, was mich am meisten, geprägt hat, in Anführungszeichen. Ich habe den Wüstenplaneten auch mal gesehen, alles andere habe ich gar nicht so auf dem Zettel, muss ich gestehen. Aber Twin Peaks, ja, legendär und ganz großartig.
Also ich habe Lost Highway mal gesehen und der ist so richtig, richtig abgefuckt. Der mir den gezeigt hat, hat gesagt, als ich den damals das erste Mal gesehen habe, war ich danach so, was? Und dann habe ich den geguckt und habe nach dem ersten Mal gucken auch gedacht, was? Also ist genau das. Das ist sehr abgedreht, der Film. Ja. Wüstenplanet ist natürlich super.
Ach, Lost Highway. Ach so, ich dachte, du meinst Eraserhead, weil den hätte ich jetzt als abgefuckt. Der steht ja gar nicht mit dabei. Einer der ganz wenigen Filme, der mich tatsächlich verstört hat, passiert mir ja selten. Ich kann ja alles gucken und empfinde wenig dabei, aber Eraserhead und dieses merkwürdige Baby, oh, das war sehr unangenehm, der Film. Mochte ich nicht. Also, das möchte ja auch sein, aber ja. Also ich bin kein großer Lynch-Fan. Ich glaube, ich kann mit keinem seiner Filme so richtig viel anfangen. Ich fand auch Twin Peaks doof. Da bin ich, glaube ich, einer von drei Leuten. Aber ich mag ja auch nicht, was alle anderen auch mögen. Hier diese Serie mit dem alten Typen, der Drogenmensch wird, der Chemielehrer. Ihr wisst sicher, was.
Malcolm mittendrin.
Ja, genau, genau das. Ja, nein, ich habe eine ganz dicke Verbindung zu Dune. Das war mein erster Science-Fiction-Film. Den hatten wir damals auf Video ausgeliehen für Weihnachten. Den mochte ich sehr, sehr gerne. Und ich glaube, Lynch hat noch eingedreht mit Nicolas Cage in der Hauptrolle als Sailor und seine Freundin heißt Luna. Und die beiden haben so einen Roadtrip durch Amerika. Der war fantastisch. Wild at Heart, sorry.
Ja, auf jeden Fall traurig. Ein ganz großer, einer der letzten ganz großen, zumindest was so die Bekanntheit angeht. Schade drum. Gehen wir weiter zum 28.01. Es wird nicht besser, denn wir haben hier schon direkt den nächsten Tod. Horst Jansson stirbt mit 89 Jahren. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, ich glaube spätestens aus der Sesamstraße, als Horst dürfte man ihn kennen, zumindest wenn man so in den 80ern aufgewachsen ist wie wir. Da hat er zusammen mit Lilo Pulver und Manfred Krug unter anderem diese Menschenrollen in der Sesamstraße gemacht, die das so ein bisschen gehostet haben, moderiert haben. Mhm. Das gab es ja in den USA in ein bisschen anderer Form. Und da war er so im Wechsel mit den anderen eben genannten männlichen Darstellern immer mal wieder mit dabei. Und abgesehen davon natürlich auch großer Film- und Fernsehschauspieler, auch aus dieser Zeit. Ich könnte jetzt keinen Film nennen, ehrlicherweise, aber ja. Traurig dennoch.
Ich kenne den tatsächlich auch nur aus der Sesamstraße. Und was ein bisschen traurig ist, meine Freundin hat mir heute erzählt, ich bin das so ein bisschen durchgegangen und sie hat mir so über die Schulter geguckt und meinte dann, ach ja, der Horst Jansson, der hat mit seiner Frau bis zum Ende, also der hat wohl stark Demenz gehabt und hat bis zum Ende mit seiner Frau in einer Mietwohnung gelebt. Also die haben nie ein Eigenheim gehabt oder so. Und nachdem der dann gestorben ist, hat der Vermieter, also der Besitzer des Hauses, Eigenbedarf angemeldet. Und ja, die Frau musste da wohl ganz schnell raus und lebte jetzt irgendwie wohl die letzten Jahre sehr am Existenzminimum. Also nicht nur, dass da jemand gestorben ist, ist auch für seine Ehefrau keine schöne Geschichte am Ende.
Ja, tragisch, tragisch.
Ja, ich hätte den jetzt gar nicht einordnen können. Ich wusste noch nicht mal mehr, dass in der Sesamstraße menschliche Darsteller vorkamen.
Aber Samson Tiffy und Herr von Bödefeld sind dir doch ein Begriff, oder?
Ja, na klar, die Figuren kenne ich noch. Und ich fand ja immer Oscar aus der Mülltonne am besten, das war mein Liebling. Aber ich hatte gar nicht mehr im Kopf, dass da Menschen rumwuseln.
Ja. Traurig, traurig. Gehen wir weiter?
30.01., dann kann ich endlich auch mal was dazu sagen. Ice Climber erscheint vor 40 Jahren.
Yes.
Erstmal nur für Arcade und dann für NES. Da gab's auch so zwei charmante, gut aussehende junge Herren, die in der ewig gestern Folge 126 was dazu erzählt haben.
Stimmt. Pepe und Popo, oder wie die hießen? Der eine hieß Pepe und der andere.
Also immer diese Pipi-Kaka-Witze, ne?
Ja, genau. Ja, das stimmt. Legendär, die Folge 126. Unbedingt reinhören, ja.
Ich erzähl nur ganz kurz was so zu dem Gefühl, was ich beim Spielen hatte, dass die Sprungmechanik wirklich noch in den Kinderschuhen steckte. Das war noch Zeiten. 40 Jahre. Da konnte sich ein bisschen was entwickeln in der Zeit. Ich werde später nochmal auf das Thema Sprungmechanik zurückkommen. In dem Fall war es eher, naja, friss oder stirb. Lern, wie du von vornherein den richtigen Sprung machst oder lass es sein.
Ja, ich hab's geliebt.
Ja, ich mochte Ice Climber auch, aber mehr kann ich also, glaube ich, auch nicht sagen. Ich hab's halt beim Kumpel damals auf dem NES gespielt und fand das ganz nett. Dann kommen wir jetzt im Februar an und wir haben hier vermerkt, am 8.2.2005 ging Google Maps an den Start und ist damit jetzt offiziell Retro.
Wow.
Denn es ist jetzt 20 Jahre alt. Und ich muss ja auch sagen, ich benutze Google Maps immer auf dem Handy, wenn ich irgendwo hinfahre. Ich bin nicht in der Lage, mir im Auto Wege zu merken, die außerhalb meiner Stadt liegen. Und ohne Google Maps wäre ich, glaube ich, ziemlich aufgeworfen. Außerdem liebe ich die Stauinfos.
Ja. Also das fühle ich komplett. Es gibt ja wirklich nicht so viele Apps auf Smartphones, die einem das Leben wirklich ernsthaft erleichtern. Vieles davon braucht man nicht oder ist wirklich nur Schwachsinn. Aber Google Maps ist tatsächlich auch bei mir eine der Apps, die mehr oder weniger im Dauereinsatz ist. Wenn ich Auto fahre, ich bin da leider auch so wie du, ich kann mir auch schlecht nur merken, wo ich langfahren muss, es sei denn, ich bin den Weg schon 100-mal gefahren. Und das hatten ja unsere Eltern noch ein bisschen einfacher. Die, also wenn ich meine Eltern frage, wie komme ich da oder dahin, dann wissen die immer genau, welche Autobahn das ist, wo die dran vorbeiführt, welche Abfahrt und so weiter. Das finde ich eigentlich cool. Ich konnte das leider nicht mehr lernen dank Google Maps. Insofern bin ich aber ganz froh, dass wir es haben.
Ja, das würde ich gerne ergänzen. Ich bin auch immer, wenn mein Vater sagt, so, wenn ich nach Hannover zurückfahre, dann sagt er, ja, also da und da ist Stau, nimm doch die Ausfahrt, da und da und so, Papa, ich gucke immer nur auf die Karte, ich habe gar keine Ahnung, welche Ausfahrt wie wo heißt. Also ich weiß das wirklich überhaupt nicht. Das
ich auch
ist schon ein bisschen arm.
Ja. Ist schon krass, was Google Maps für einen Funktionsumfang hat. Es fing ja wirklich nur als Routenplaner an, den man sich ausgedruckt hat. Und mittlerweile ist das ja von Staumeldungen über irgendwelche Gastronomiebewertungen bis hin zu Turn-by-Turn-Navigation, ist ja alles mit drin. Und wenn man sich überlegt, dass Google mal als Indexier-Suchmaschinen-Gigant angefangen hat und jetzt müssen sie Leute einstellen, die GPS-Daten von irgendwelchen rumschwirrenden Satelliten so exakt berechnen müssen, dass sogar die allgemeine Relativitätstheorie berücksichtigt werden muss, wie abgefuckt krass ist die Entwicklung innerhalb von 20 Jahren abgelaufen, dass sowas zusammengebastelt worden ist. Wie soll das überhaupt in Realität gehen? Ich glaube, wir sind in einem Traum. Ich gebe weiter an Markus.
Ja, gleicher Zeitraum, auch vor 20 Jahren, auch im Februar 2005, nämlich am 14. Februar, Valentinstag, auch ist das romantisch, da ging YouTube an den Start und ist ebenfalls auch offiziell, hochoffiziell, jetzt Retro, was ich ganz schön krass finde, YouTube schon, aber gleichzeitig irgendwie auch erst 20 Jahre alt, also gefühlt benutze ich schon immer YouTube. Gefühlt habe ich seit 20 Jahren kein Fernsehen mehr geguckt, sondern nur YouTube, was natürlich nicht der Fall ist. Am Anfang war die Länge der Videos auf 10 Minuten begrenzt oder gab es vorher noch eine geringere Begrenzung? Ich bin mir gar nicht sicher.
Weiß ich nicht.
Das erste Video war auf jeden Fall Me at the Zoo und ging 18 Sekunden und das wurde am 23.04. von Jayed Karim selbst hochgeladen. Das ist einer der Gründer von YouTube, ein ehemaliger PayPal-Mitarbeiter zusammen mit Chad Hurley und Steve Chen hat er das Ganze gegründet damals.
Ja, schon abgefahren.
Das heißt, es gab dann 2 Monate lang gar kein Video auf YouTube.
Das scheint so zu sein.
Das mag sein. Ne?
Außer
also, auch keine. Wir haben hier diese Videoplattform, aber wir haben leider keine Videos für euch. Aber hier, hey, wartet mal 2 Monate, dann passiert vielleicht was.
Nee, der Vorwurf steckt schon im Namen. YouTube. Also wir werden hier gar nichts hochladen. Macht ihr mal. Na gut, 2 Monate sind rum, dann machen wir doch mal ein Video.
Ja, aber auch von uns selber. Ja, schon irgendwie abgefahren. Ich erinnere mich auch noch so an die ersten Jahre, so ganz verschwommen. Da hat man da manchmal so hingeguckt oder hat man so einen Link geschickt bekommen irgendwie. Irgendwelche funny Videos oder, ja, keine Ahnung, Memes gab es ja noch nicht richtig in der Form. Aber es war ja noch relativ langweiliger Content. Und heute ist es ja im Prinzip, ja, du hast es gerade gesagt, Markus, so ein bisschen Fernsehersatz.
Ja.
Für mich ja auch. Aber auch für alle anderen möglichen Dinge, irgendwelche Tutorials. Also wenn du irgendwas wissen willst, wie man Reifen flickt, wie man ein bestimmtes Rezept kocht oder wie man ein Pferd reitet, völlig egal. Alles findest du ja heutzutage auf YouTube und das ist schon eigentlich ziemlich cool.
Ich habe neulich geguckt, wie man bei unserer Waschmaschine das Flusensieb unten rausholt.
Ja, same.
Also gab's Videos, mehrere Videos von Deutschen, also auf Deutsch.
Ja. Ich hatte das Problem auch mit meiner Waschmaschine und dem Flusensieb. Ich wusste es auch nicht genau, hab's dann hingekriegt. Ich hätte auch das Ding aufschrauben können. Es gab auch ein Tutorial, um das Ding selbst zu reparieren, weil am Flusensieb lag es bei mir dann am Ende doch nicht.
Ich glaube, wir sind abgedriftet und Sebo meldet sich aus der Küche.
Ja, also A, meint ihr nicht euren Trockner, weil eigentlich hat der doch so ein Flusensieb, was man unten regelmäßig reinigen muss. Leute, wenigstens vielleicht einmal im Monat, wenn man das öfter benutzt.
Waschmaschine hat auch einen.
Verrückt. Okay, das wusste ich auch noch nicht, das habe ich noch nie gereinigt.
Dann schäme ich mich jetzt. Dann kennst du die falschen YouTube-Videos.
Mit den heißen...
Sebo?
Ja, mit den heißen... Ja.
Es könnte aber auch sein, wir haben so eine Kombination. Also vielleicht war es auch das Flusensieb des Trockners.
Also wir haben keine und wir haben eins.
Ah, okay.
Oh, ja, okay.
Spannend, sehr spannend. Also wer jetzt noch nicht ausgestiegen ist, ne? Der Respekt, Respekt. Ja,
schönen Abend euch.
Ganz kurz. Ich, witzig, für mich ist YouTube immer schon da und ich behaupte, jetzt wo ihr was gesagt habt, ich behaupte immer, ich gucke auf YouTube ja nur Trailer und Musikvideos. Für was anderes benutze ich das gar nicht. Das ist eigentlich mein Main-Use gewesen immer. Musikvideos war für mich YouTube und Trailer für Kinofilme war für mich auch immer YouTube. Aber ihr habt natürlich recht, man guckt schon so Sachen nach, die man machen kann. Ich gucke auch gerne, wenn ich in Spielen nicht weiterkomme. Eigentlich bin ich immer jemand, der lieber so Seiten liest. Ich gucke immer so nach Tipps und Tricks und lese mir das durch. Aber wenn es da echt nicht geht, dann schaue ich bei YouTube doch, ob mir einer ganz genau zeigt, wo Objekt XY liegt, weil ich es mal wieder nicht gefunden habe. Ich habe YouTube für mich letztens entdeckt, dass man da ganz viele alte Animes drauf gucken kann. Hm,
schön.
Wer weiß, wie legal das ist, aber ich habe gerade einen Kanal gefunden, der alles in 4K hochgerechnet hat. Und lauter so geiles 80s OVA-Zeugs. Ja, das war's, was ich zu YouTube sagen wollte. Kann man gut für Animes benutzen.
So, die Leute, die wieder eingeschaltet haben, weil sie gedacht haben, na, vielleicht sind sie doch mal zum Punkt gekommen, die sind genau richtig wieder zurück für die Zukunft. Nämlich am 15.02. ist was passiert, Tobi.
Genau, und zwar 1985. Da ist nämlich Zurück in die Zukunft im Kino erschienen, zumindest in den USA. Bei uns war das dann ein bisschen später, ich glaube ein halbes Jahr oder sowas. Ist aber auch egal. Sehr erfreuliche Meldung, denn Zurück in die Zukunft gehört für mich, würde ich sagen, mindestens in die Top 5 meiner Lieblingsfilme. Grandiose Trilogie, grandioser Soundtrack, finde ich unfassbar gut. Habe ich auch sehr früh schon gesehen. Ich war mal in den 80er Jahren zur Kur und da haben wir immer einen Film gucken dürfen, einmal in der Woche. Und da lief auch Zurück in die Zukunft. Das war, glaube ich, 1987 oder so.
Ja, das ist lange her. Ich kann mich erinnern, dass du, Nino und Jörg, ihr wart zusammen bei der Kur.
Ja, genau.
Ich war ein bisschen neidisch, dass ich nicht mit durfte.
Ja, hättest du den Film
schon. Hätte ich den Film früher geguckt, ja, Zurück in die Zukunft ist natürlich grandios, gehört für mich zu den absolut perfekten Unterhaltungsfilmen. Mhm. Also es gibt wenige Filme, die Unterhaltung, also Unterhaltungsfilm, ne, in ihrer Reinform so perfekt abliefern, wie es der erste Zurück in die Zukunft macht. Ja. Bei den anderen beiden, da kann man sich schon wieder drüber streiten, die fallen auch schon ein bisschen ab, aber der erste ist einfach über jeden Zweifel erhaben. Das ist ein, also was ist nicht gut an dem Film? Da gibt's einfach nichts.
Ja.
Sebo, du sagst jetzt irgendwas Schlechtes über diesen Film.
Ja, ich finde Teil 1 nicht so gut. Ich finde Teil 2 super, weil der hat
Science Fiction. Wir schmeißen jetzt Sebo mal aus dem Chat hier raus. Das geht ja gar nicht.
Und Teil 1 hat diesen langweiligen Vergangenheitsplot, der niemanden interessiert. Wo ich mir jetzt mal denke,
nur jeden auf der Welt, Sebo. Nur jeden auf der Welt.
Ich finde auch Teil 3 doof, weil der so ein langweiliges Western-Setting hat. Aber Teil 2 ist super. Teil 2 hat fliegende Autos und Science-Fiction und Hologramme und Hoverboards. Alter, Hoverboards. Das Beste. Also Teil 2 auf jeden Fall das Highlight für mich der Trilogie. Und witzig, ja. Also meine Tochter hat auch so gedacht. Ich habe dir nämlich tatsächlich eine Zeit lang mit meiner großen Tochter, die ist jetzt 15, so 80er-Jahre-Sachen guckt, so Ghostbusters und halt eben auch Zurück in die Zukunft. Und ich weiß, wir haben Zurück in die Zukunft 1 angefangen und haben nur die Hälfte geschafft. Und dann meinte ich am nächsten Morgen, na, wollen wir heute Abend gucken? Nee, der ist ja stinklangweilig, voll keinen Bock drauf. Und ich so, pff, ja, okay, dann halt nicht. Und dann kam sie aber abends an, wollte doch. Und dann war ich ganz froh, weil dann konnten wir auch 2 und 3 gucken. Ja, aber wie gesagt, für mich war immer Teil 2 das Highlight, 1 ein bisschen langweilig und Teil 3 ist halt ein Western, den ich nicht so mochte.
Ja, gehe ich in Teilen mit, Sebo. Also ich finde 1 schon auch ist der beste Teil der Reihe. Ich finde den 2. auch cool, gebe ich dir recht, der hat auf jeden Fall auch was. Ich mag auch die Hoverboards, ich mag auch den alten Biff, also ist schon ein guter Film. Teil 3 stinkt wirklich ein bisschen ab, da bin ich bei dir. Aber, Philippe.
Da kann ich nicht so viel zu sagen, außer die Daten zu nennen. 18.02. dieses Jahres, Gene Hackman stirbt mit 95 Jahren.
Ja.
Ja.
Ja, auch so eine Hollywood-Legende. Ich könnte nicht allzu viele Filme nennen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber wahrscheinlich sind es dann doch mehr am Ende, die ich kenne, in denen er mitspielt, als mir jetzt so einfällt. Der war ja doch ziemlich präsent.
Auf Anhieb fällt mir French Connection, Erbarmungslos, der mit Will Smith hier,
Staatsfeind Nummer 1.
Staatsfeind Nummer 1. Stimmt. Ja, vielen Dank. Ja, stimmt. Da hat er mitgespielt. Mississippi Burning.
Ah, auch, ja, stimmt.
Ich wollte gerade sagen, Mississippi Burning. Das ist doch der Film, wo man an Gene Hackman denkt.
Also schon, wie du sagst, eine Legende hat sich ja vor Jahren, ich weiß gar nicht mit wie viel Jahren er sich schon aus dem Filmgeschäft zurückgezogen hat, weil er nur noch so, wie er selber mal gesagt hat, ja, so doofe Rollen gekriegt hat. Also der wurde nicht mehr cool gecastet, dem hat nicht gefallen, was er für Rollen angeboten bekommen hat und hat dann gesagt, bevor ich gar keine Rollen mehr kriege, sage ich halt, nee, dann will ich auch nicht mehr. Und also der hat das dann für sich entschieden.
Also er hat den Thomas Gottschalk gemacht sozusagen.
Ja, nee, eben nicht. Nee. Thomas Gottschalk hätte das mal machen sollen. Dann wäre der auch eine Legende geblieben. die Umstände, wie er dann gestorben ist, das ist ja alles ein bisschen merkwürdig gewesen. Seine Frau ist ja irgendwie gestorben, gleichzeitig sein Hund ist gleichzeitig gestorben und das war ja alles ein bisschen merkwürdig. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das ausgegangen ist da, was da Ergebnisse von Untersuchungen gewesen sind. Habt ihr da irgendwas mitgekriegt?
Nee, ich weiß es auch nicht. Das sind...
Nö, gar keine Ahnung.
Reine Spekulation.
Ich guck gerade nach. Also Letterboxd sagt, ich habe auf jeden Fall 25 Filme mit Gene Hackman gelockt von 116, in denen er mitgespielt hat. Aber ich hätte jetzt auch nicht viel mehr genannt. Hier in Royal Tenenbaums hat er noch mitgespielt, da war er der Papa. Super Rolle, by the way. Und es gibt noch einen, der heißt Under Suspicion. Ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel ist, weil mein Letterboxd auf Englisch gestellt ist. Der ist total geil. Der ist mit Morgan Freeman als Ermittler und Gene Hackman spielt, glaube ich, den Bürgermeister und hat wahrscheinlich, eventuell unter Umständen, man weiß es nicht so genau, ein junges Mädchen beim Joggen ermordet. Und den liebe ich. Das ist so einer von meinen Kann-ich-immer-wieder-gucken-Filme.
Ja.
Oh, The Birdcage. Da spielt er doch auch mit. Mit Robin Williams.
Ja, das stimmt. Aber den habe ich, glaube ich, wirklich nur einmal irgendwann Ende der 80er oder Anfang der 90er gesehen.
Ja, ist schon irgendwie ein bisschen traurig. Also auch wenn er für mich jetzt nicht den klangvollen Namen hat wie ein Robert De Niro oder Al Pacino oder Jack Nicholson oder sowas, spielt er wahrscheinlich trotzdem schon in dieser Liga irgendwie mit.
Ja, würde ich sagen.
Und es ist jetzt die Zeit, das werden wir auch in dieser Folge, in diesem Jahresrückblick noch sehen, wo tatsächlich diese großen Legenden so langsam wegsterben. Gott sei Dank gibt's noch einige, also die ich Ihnen genannt habe, sind ja Gott sei Dank alle noch unter uns. Aber es geht so langsam los, ne?
Ja, aber zumindest deren ganzes Werk, das bleibt uns ja erhalten. Also wir können ja immer zurückgehen und Sebo kann immer sein, wie hieß er noch, Under Suspicion, da kann Sebo immer wieder zurückgehen und den gucken. Und ich kann mir immer wieder, keine Ahnung, French Connection oder Mississippi Burning angucken. Das geht immer.
Ja, das ne? ist wahr.
Da bleibt ja was erhalten. Also ja, der Mensch ist nicht mehr da. Für uns als Zuschauer war das ja aber auch, ja, es ist immer ein bisschen traurig, aber auf eine Weise ist es ja auch egal, also klingt jetzt so gemein, aber er hat ja auch jahrelang schon nichts mehr gemacht.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ne?
Ja.
Also es ist nicht egal, dass der stirbt, aber der war 95, das ist schon okay. Die Umstände sind halt alle auch ein bisschen weird, aber ja, wir können uns angucken, was er gemacht hat, immer noch.
Genau. Also der Film heißt Under Suspicion, mörderisches Spiel auf Deutsch und ist offenbar ein Remake von einem französischen Thriller, der Das Verhör heißt von 1981.
Guck mal, das passt doch. The Birdcage ist doch auch ein Remake eines französischen Films.
Gut, kein Remake eines französischen Films ist offenbar Der Tod von Michelle Trachtenberg. Am 26.02. Die junge Dame ist nur 39 geworden und damit nur geringfügig älter als ich. Nein, ich bin schon älter. Und ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber hier steht, sie hätte bei Buffy und Gossip Girl mitgespielt.
Sebo, bin ich bei dir. Ich kenne die junge Dame auch nicht und ich habe auch weder Buffy noch Gossip Girl gesehen.
Also ich habe auch nie Buffy gesehen, aber die hat die kleine Schwester von Sarah Michelle Gellar, also von Buffy, gespielt.
Ich habe Buffy geguckt.
Ja. Ich kannte die aus Buffy und das hat mich schon ein bisschen, also nicht so richtig getroffen, weil ich kein Fan von ihr war, weil ich einfach zu wenig von ihr kenne. Ja, also nicht, dass ich habe auch nichts gegen die, um Himmels Willen, aber ey, 39 ist schon ein bisschen arg jung, ne? Mit 39 stirbst du nicht, das geht nicht.
Ja, immer traurig. Definitiv, aber wie gesagt, ich kann zu ihr auch leider gar nichts sagen. Den Namen noch nie gehört.
Gehen wir wieder in eine etwas schönere Richtung. Wir haben mal wieder ein Jubiläum. Am 28.02. vor 30 Jahren ist Star Wars Dark Forces erschienen. Der erste Star Wars 3D-Shooter.
Ja, geiles Spiel.
Wirklich geiles Spiel. Ich kann mich da gut dran erinnern. Ich habe das damals mit unserem gemeinsamen Schulfreund Jörg, Tobi, dein alter Kumpel Jörg, also mit dem du ja viel mehr Kontakt hattest als ich,
ja,
mit dem habe ich das getauscht.
Und zwar gegen eine Windows 95-Kopie, die du doppelt hattest.
Richtig, ich hatte Windows 95 doppelt, das lag meinem PC damals, warum auch immer, zweimal bei und er wollte sein Dark Forces loswerden und ich hatte zweimal Windows 95, also haben wir getauscht.
Ja. Ich kann mich gut dran erinnern.
Ich stell mir so vor, oh ja, geil, oh, ein Betriebssystem, das hätte ich so richtig gerne.
Hey, Windows 95 war der heiße Scheiß damals, das auf wollte man Fall. Haben.
Ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man für ein Betriebssystem Geld bezahlen muss und es nicht einfach mitgeliefert bekommt, wenn man irgendeinen Rechner hat.
Na ja, gut, wenn er noch einen älteren Rechner hatte.
Hat er.
Vielleicht war das früher so. Ich fand Dark Forces auch geil. Ich habe das immer noch mal wieder gespielt. Da gab es auch so ein Remaster dieses Jahr oder letztes Jahr, ist noch gar nicht so alt. Mhm. Ich finde es mal wieder irritierend, dass es noch einer der Shooter aus der Generation ist, wo man nicht nach oben und unten guckt und einfach nur nach vorne ballert und dann halt automatisch oben und unten auch trifft, wenn da was steht.
Ja, das ist ein bisschen verrückt.
Ja, aber ich fand das auch cool. Also ich bin ja auch ein großer Stormtrooper-Fan. Fand ich als Kind immer das Allercoolste an Krieg der Sterne. Und ja, von daher fand ich das auch super. War ganz witzigerweise indiziert in Deutschland. Stimmt. Dabei ist das nun wirklich kein schlimmes Spiel, aber früher war es ja generell schlimm,
ja, man hat ja
auf
so
irgendwas zu schießen.
Einiges Merkwürdiges indiziert damals. Ich fand es aber auch geil. Ich bin ja sehr, sehr großer Star Wars-Fan und damals auch schon gewesen. Es war ja nicht so viel Star Wars Kram da, was man zocken konnte. Es gab diese sehr alten Arcade-Versoftungen, diese vektorigen schwarz-grünen Dinger oder schwarz-weißen Dinger, die ganz cool waren, aber auch jetzt nicht so richtig viel Freude gemacht haben. Und es kam dann ja zu der Zeit X-Wing und TIE Fighter, aber sowas richtig Arcadiges zum Ballern, so in 3D-Shooter-Manier, gab's ja noch nicht. Und ich fand's auch sehr, sehr geil, muss ich sagen, dass man endlich mal da wirklich mit Stormtrooper-Guns und solchen Dingen rumlaufen konnte und Stormtrooper abballern konnte. Das war schon cool. Ich fand's ein bisschen seltsam, dass man eine Figur gespielt hat, die man nicht kannte, aus dem Star-Wars-Universum, die ja neu eingeführt wurde mit dem Cal Katarn, hieß er, glaube ich.
Cal Katarn, ja.
Das fühlte sich am Anfang, weiß ich, noch ein bisschen seltsam an, weil ich eigentlich erwartet hatte, dass man jetzt Han Solo spielt oder Luke Skywalker oder so. Aber waren auch scheißegal, man hat ihn ja eh nicht gesehen. Von daher war das alles auch nicht so tragisch. Aber ja, tolles Spiel. Aber ich mache gleich mal weiter, denn ich bin an der Reihe. Wir haben uns das hier so ein bisschen aufgeteilt. Und zwar landen wir direkt im März. Am 11.3. erschien vor 20 Jahren genau, zumindest in Europa, das Nintendo DS. Und das ist jetzt auch offiziell Retro. Ich habe ehrlicherweise überhaupt gar keine Connection zu dem Ding. Ich habe nie eins in der Hand gehalten, geschweige denn bedient oder damit gespielt oder irgendetwas gemacht. Ich weiß nur, dass es recht erfolgreich gewesen sein muss, denn es wurden immerhin 80 Millionen verkaufte Exemplare verzeichnet, Stand 2008.
Da sind bestimmt noch ein paar dazugekommen. Also 81 sind es vielleicht mittlerweile.
Ja, wer weiß das schon. Ja, möglich.
Also ich habe meinen DS heiß und innig geliebt. Ich hatte auch gar keinen Bock auf den, weil was soll ich damit? Meiner Meinung nach nicht das DS, sondern der DS, aber da sind wir bei Konsolbezeichnungen und jetzt wird mir der Name nicht mehr. Wie heißt das denn nochmal? Nicht Attribute, wie heißt denn der, die das? Nicht Personalpronomen, Artikel? Sondern Artikel. Danke, danke Philippe. Ja, da kommt der Lehrer in mir durch. Also das Artikelproblem. Ich habe den DS bei einem Kumpel gesehen, beim Franz. Franz hatte ein DS und Franz hatte Dr. Kawashimas Gehirntraining, Jogging, wie hieß das nochmal? Jogging, ne? Und ich fand das so, so geil. Ich hätte auch gedacht, so Intelligenzblüps. Und ich konnte das den ganzen Abend nicht mehr weglegen und habe dann ich glaube, damals habe ich noch meine Eltern bequatscht, mir das zu schenken. Vor 20 Jahren war ich 25, da war ich ein armer Student, also wahrscheinlich meine Eltern angehauen und das dann zu Weihnachten oder so bekommen. Auf jeden Fall war ich übelst gehuckt. Und hab dann wirklich sehr viel deswegen bin ich auch so schlau, weil ich habe sehr viel Dr. Kawashima gespielt. Und ich erinnere mich auch noch daran an Besuche in Leipzig bei meinem Kumpel David, wo wir beide wirklich Abende und Nachmittage lang nebeneinander saßen und Cooking Mama gespielt haben, weil das den Touchscreen so cool benutzt hat. Und man musste halt da Gerichte zubereiten und rühren und hacken und schneiden. Und ich war ein großer Fan. Mein DS liegt auch noch irgendwo nebenan im Regal tatsächlich. Einer der wenigen alten Konsolen, die ich noch habe.
Finde ich auch aus der technischen Warte. Ich habe da nie einen direkten Bezug zu gehabt, sondern eher so im Nachhinein aus Neugier habe ich mir Videos dazu angeguckt. Fand ich das spannend, dass das so ein bisschen quirky ist. Andere Konsolen haben so ein bisschen flexible Einteilungsmöglichkeiten, wie viele Polygone sie in der Sekunde mit welchen Texturen, mit welchen Effekten, keine Ahnung was berechnen, in welcher Auflösung und dann kannst du halt mal mehr Polygone, mal weniger Polygone rausholen. Das Nintendo DS hatte einfach eine ganz harte Grenze. Pro Bild 4096, fertig. Egal, was du damit gemacht hast, es war immer dasselbe. Das heißt, alles, was man auf dem Bild sieht, kann nicht mehr Polygone als das haben. Daraus musste alles gebastelt werden. Ob es jetzt ein N64-Port war oder eine Eigenentwicklung, das war immer dasselbe. Ganz eigenartig, was man sich damals so für Gedanken gemacht hat. Okay, wie bastel ich mit meinen begrenzten Mitteln irgendwas in so einen kleinen Raum, mit so dass es nicht überteuert ist, zusammen? Auch sowas eher Trockenes finde ich manchmal dann und wann ein bisschen spannend, wenn man so in diese Retro-Bereiche zurücktaucht.
Ich überlege gerade, war nicht Touchscreen irgendwie auch 2005 noch ganz schön heißer Scheiß? Mm. So, hatten wir da schon Smartphones so richtig? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich hatte noch Tastenphones.
Bis 2008 gab es ja kein iPhone beispielsweise und dann gab es vielleicht mal irgendwelche Palm Organizer oder irgendwelche Nokia Communicator und die hatten halt auch alle diesen nervigen, resistiven und nicht kapazitiven Bildschirm, wo man richtig drücken musste.
Also ich hatte zu der Zeit auch, 2005 war das ja, so ein von HTC, so ein Communicator, so ein Smartphone mit ausziehbarer Tastatur. Das hatte aber auch so einen Stylus, mit dem man darauf so rumtatschen konnte. Also es ging gerade so los. Ich glaube, der heiße Scheiß war es insofern noch nicht, weil es noch gar nicht so richtig verbreitet war.
Also damit doch irgendwie heißer Scheiß.
Ja, irgendwie schon.
Future Shit.
Ja, ich habe gar keine Berührung mit dem DS gehabt. Ich habe erst den Nachnachfolger gehabt. Also danach kam ja der 3DS und dann gab es ja den 2DS XL. Und den habe ich dann gehabt. Und damit habe ich auch ganz gerne gespielt. Das ist auch ein ganz nettes Gerät.
Apropos nettes Gerät.
Was ist denn am 12.3. gewesen? Ach, Philippe, du hast schon wieder ins Klo gegriffen, ne? Ja. Das ist schon wieder eine traurige Nachricht.
Also, nachdem wir gerade den heißen Scheiß hatten, jemand, der leider ein bisschen kalt unter der Erde liegt, Bruce Glover stirbt mit 92 Jahren.
Ja, ein warmer Bruder unter der kalten Erde, könnte man dazu sagen.
So, warum warmer Bruder, Tobi? Das musst du jetzt mal aufklären.
Ihr könnt mehr dazu erzählen als ich. Ich habe kein Bild vor Augen.
Ich kenne ihn auch gar nicht.
Ja, ist ein bisschen gemein, weil Philippe den Film, glaube ich, nicht kennt. Also Bruce Glover ist zumindest mir am bekanntesten als Mr. Wind aus Diamantenfieber, dem James-Bond-Film von 1971. Und da spielt er gemeinsam mit seinem Freund Mr. Kidd 50% eines homosexuellen Killer-Pärchens. Darum habe ich gerade diese etwas, bisschen despektierliche Form der des Wortspiels eingebracht.
Problematisch. Wir kriegen schon wieder den nächsten Strike bei YouTube deinetwegen. Danke.
Ja, aber ich glaube, in dem Film bezeichnen sie sich ja selber noch so ein bisschen als warmer Bruder, beziehungsweise sagt der eine ja, glaube ich, hier wird es ja immer wärmer oder sowas.
Ja, das ist aber, Anspielung. Wird aber niemand als warmer Bruder bezeichnet.
Ja, das stimmt.
Es ist schon relativ eindeutig, in welche Richtung das geht. Und in der einen Szene sagt ja Mr. Kidd auch, Miss Case ist recht attraktiv.
Wenn man da Frauen steht.
Genau.
Ja, hier in Hannover hat man eh ein etwas seltsames Verhältnis zum Begriff warmer Bruder. Da ist man etwas desensibilisiert wegen des Wärmekraftwerks.
Ja, stimmt. Ja, die drei warmen Brüder.
Ja, das ist
die sehe ich, wenn ich hier links aus dem Küchenfenster schaue. Ich habe hier den Premium-Blick für alle Lindner. Sind wahrscheinlich jetzt neidisch auf mich.
Garantiert.
Man sehe es uns nach, dass wir den Begriff verwendet haben. Wir haben ihn nicht despektierlich gemeint.
Nein, niemals.
Ich habe auch echt keine Ahnung. Ist der mit Danny Glover verwandt? Den kenne ich.
Nein, der eine ist weiß, der andere ist schwarz, also eher nicht.
Ich wusste ja nicht, ob Bruce Glover jetzt weiß oder schwarz ist. Konnte ich jetzt an dem Text nicht erkennen.
Ich hätte ihn eigentlich kennen müssen, wenn er in Bonanza, Rauchende Coils, Cobra, Übernehmen Sie Kojak, 6 Millionen Dollar Mann, Straßen von San Francisco, Chips, Kampfstern Galactica, TJ Hooker, A-Team und sonst noch mitgespielt hat. 90% davon habe ich ja gesehen.
Aber da kann man ja auch mal eine Folge verpasst haben. Und wenn es immer die mit Bruce Glover gewesen ist.
Ach, ja genau, die eine habe ich immer verpasst.
Ja, ärgerlich.
Ja, nicht verpassen konnte man noch in den 80ern die neuesten Folgen von Shogun. Damals eins der krassesten Serienhighlights ever. Das habe ich als Kind auch noch mitbekommen, dass das ein Riesending war. Mhm. Und da hat Richard Chamberlain die Hauptrolle gespielt. Und der ist jetzt am 29.03. mit 90 Jahren verstorben. Hat unter anderem auch in Die Dornenvögel mitgespielt. Auch so ein Seriending, das ich zwar leider nur vom Namen her kenne, aber auch weiß, dass das ziemlich bekannt war. Und unter anderem auch in Quatermain, bis eben vergessen, dass es die Filme gibt, aber die ich als Kind ganz gerne geguckt. Das ist quasi die B-Variante von Indiana Jones gewesen. Und Flammen des Inferno, den kennt man vielleicht noch, so ein Hochhaus-Katastrophenfilm aus den 70ern. Und wahrscheinlich eine von 17 Millionen Verfilmungen von Der Graf von Monte Cristo. Das wird ja gerne alle 2 Jahre wieder neu aufgelegt.
Mhm.
Ja, ein wunderschöner Mann. Also ich weiß, dass ich als Kind immer dachte, das ist so die Definition von so sieht ein hübscher Mann aus.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, meine Mutter war bestimmt verknallt in den. Also ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass sie auf jeden Fall Shogun geguckt hat und ich unglaublich Angst vor der Serie hatte, weil da komisch schreiende Leute waren, die mit Ninja-Schwertern Leuten den Kopf abgehackt haben. Und ich als Kind, wenn irgendwo Ninjas waren, ich immer Angst hatte, dass Köpfe abgehackt werden. Ich weiß nicht warum. Das war für mich eine essentielle Angst meiner Kindheit. Appeköppe. Das war richtig krass. Ich habe das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her oder so, habe ich Shogun dann endlich nachgeholt, wirklich nach Ewigkeiten, als Erwachsener. Und das ist ja eine fantastische Serie. Die ist ja ganz großartig. Ja, die ist 80er. Und man merkt auch, dass die aus den 80ern ist. Man merkt auch, es ist eine Fernsehserie aus den 80ern. Aber dafür ist sie wirklich gut und hat ein sehr hohes Production Value. Das muss man sagen. Also sie ist wertig produziert für eine Fernsehserie aus den 80ern. Und ich finde, die kann man auch heute noch sehr gut gucken. Wirklich eine fantastische Serie. Dornvögel habe ich auch nie geguckt. So ein Priester, der irgendwie sich dann verliebt und so. Das war dann so, ja, da war ich irgendwie raus.
Klingt irgendwie wie so eine deutsche Vorabendserie so ein bisschen.
Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also vielleicht tue ich dem auch Unrecht, ne? Kann auch sein. Meine Mutter hat das auch geguckt, das weiß ich. Aber Shogun, ganz, ganz stark.
Ja, cool. Habe ich auch nie gesehen.
Ja, von Shogun gibt's eine fantastische Neuauflage, die jetzt letztes Jahr lief, oder war das dieses Jahr noch? Kann ich schwer empfehlen. Richtig, richtig gut.
Ja, da fand ich den Hauptdarsteller total blass. Das war ja so ein lahmes Stück Schauspieler, also Richard Chamberlain hat, du guckst dir ein Foto von dem an und der hat so viel Charisma und dieser Typ hat null Charisma. Das hat mich sehr davon abgehalten, die Serie zu gucken.
Markus, guck das trotzdem, da geht's ja gar nicht so um den. Es geht ja mehr um die ganzen Ränkespiele und um die Japaner. Der ist ja nur so eine Nebenfigur.
Naja, vielleicht gucke ich's nochmal.
Ich guck mir die alte Serie vielleicht
mal an. Guck dir die alte Serie unbedingt mal an, die ist wirklich toll.
Ja, klingt gut.
So, wir haben kein genaues Datum, wir wissen nur, im März vor 40 Jahren ist Boulder Dash erschienen und das ist ja auch ein absoluter Klassiker. Ich selber kann da gar nicht so viel sagen. Tobi, ich glaube, das ist eher dein Ding, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also Klassiker, damit hast du schon ganz gut beschrieben. Also ein ganz großer Klassiker auf dem C64 und dem Atari damals. Ich kenn's vom C64, war so eines der ersten C64-Spiele, die ich überhaupt gespielt habe, noch bevor ich überhaupt einen hatte, bei meinem Kumpel Florian. Sehr lange auf dem Wohnzimmerfußboden gesessen und Boulder Dash gespielt, teilweise auch zusammen mit seiner Mutter. Schöne Grüße an der Stelle.
War witzig.
Ein tolles Spiel, ist so ein, was ist das für ein Spiel? So ein bisschen Action-Puzzler irgendwie. Kann ich gar nicht so gut beschreiben. Auf jeden Fall hat es die Prädikate herausragend und süchtig machend neben der Auszeichnung Game of the Year bekommen. Es gab viele, viele Nachfolger und diverse Adaptionen. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel mit sehr viel Impact. Zuletzt zum 40. Jubiläum in diesem Jahr gab es dann auch eine Variante für die Switch. Und für die PlayStation, Xbox und für Steam und so weiter habe ich nie gespielt. Haben wir uns neulich mal angeguckt, Markus, zumindest bei YouTube. Sowas geht da nämlich auch. Wir waren so ein bisschen, ganz nett, aber es sah irgendwie aus wie ein Handygame, ne?
Ja, ich fand die Grafik leider irgendwie, das sah so nach Flash-Animationen aus.
Ja.
Also, nein, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu gemein. Also, es sah nicht schlecht aus,
Aber es sah halt aus wie jedes Handyspiel irgendwie.
So, da hätte ich mir eine schön modern gepixelte Version, hätte ich mir lieber angeguckt.
Ja, auch als Hommage für das Erbe so ein bisschen hätte besser gepasst, ja.
Aber gut. Vielleicht gucken wir uns das ja trotzdem nochmal an.
Ja. Also, das Original lohnt sich auf jeden Fall.
Mhm.
Auch heute noch.
Bestimmt.
Und jetzt bin ich schon wieder dran.
Ja.
Wir kommen in den April.
Und es ist kein April-Scherz?
Nee, und ich hab's wieder mit einer Todesmeldung zu tun, leider. Am 1.4. stirbt Val Kilmer mit 65 Jahren. Das ist auch nicht so alt, leider.
Nee.
Und Val Kilmer ist ja für mich so jemand, der irgendwie, zumindest habe ich das gedacht, immer gleich aussah. Ich habe mir dann jetzt zuletzt ein paar Bilder von ihm angesehen. Er war ja dann doch so ein bisschen in die Jahre gekommen mit seinen 65. Sah aber auch immer noch ganz gut aus, finde ich.
Ja, zum Ende wieder.
Ja, war ja doch auch ein sehr hübscher Schauspieler, ein sehr hübscher Mann. Kennen werden ihn wahrscheinlich die allermeisten aus Top Gun, Iceman, ganz klar, aber auch aus Top Secret, ganz großartiger Film, Willow, True Romance, Batman Forever, Heat, Alexander und so weiter und so weiter. Also so ein Schauspieler, der sehr gut in Nebenrollen gewesen ist, aber für mich auch nie so die ganz, ganz große Rolle gespielt hat, muss ich gestehen.
Hallo, er war Batman.
Ja.
Also wenn das keine ganz große Rolle ist.
Aber kein guter Batman.
Ich fand ihn okay als Batman.
Siehst du? Okay.
Also definitiv besser als George Clooney.
Mhm. Da gebe ich direkt. Aber insgesamt finde ich, ist Batman Forever kein Highlight der Reihe, ne?
Nein, es ist kein Highlight der Reihe, aber der geht noch. Ich finde, der ist noch okayisch. Und hätte ein Val Kilmer, der soll ja sehr Starallüren gehabt haben.
Mhm.
Und hätte der die nicht gehabt, also ich hätte mir den gut auch noch weiter als Batman Bruce Wayne vorstellen können. Also ich finde, der hat in beiden, sowohl als Bruce Wayne als auch als Batman, eine gute Figur gemacht. Also da gab's andere wie zuletzt Ben Affleck, der als Batman gut war, aber als Bruce Wayne, und ja, ich, Die meisten mögen Christian Bale. Christian Bale ist gut als Bruce Wayne. Ich fand ihn als Batman aber ziemlich schrecklich. Da muss ich sagen, Val Kilmer hat das besser gemacht. Also der konnte beides, ja, meines Erachtens. Aber hey, was weiß ich schon. Ich mochte ihn in Willow. McMartigan, da war er super. Was bei ihm, bei seinem Tod ein bisschen schade ist, ich habe das vor einiger Zeit gelesen, dass der wohl eine lebensrettende Behandlung zu spät angefangen hat, aus Gründen. Ich weiß nicht, ob das so wie bei Steve Jobs, der gesagt hat, oh, ja, ich habe Krebs, aber wenn ich nur noch Früchte esse, dann wird alles gut. Wurde es nicht. Ob das der Fall ist oder ob das irgendwie bei ihm mit Glauben zu tun hat, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber habe ich neulich mal gelesen, dass der wohl auch durchaus hätte überleben können und am Ende dann für seine Kinder noch eine Behandlung angefangen hat, die sein Leben dann auch nochmal verlängert hat. Aber hätte er das früher gemacht, hätte der vielleicht auch überleben können. Oh, also, okay. Ja.
Traurig.
Und ja, traurig. Auf jeden Fall. Mit 65, das ist in der Tat traurig. Ich fand schön, dass er in Top Gun Maverick nochmal dass er da noch dabei war. Das fand ich schön.
Auf jeden Fall, ja. Das hat den Film auf jeden Fall nochmal so ein bisschen aufgewertet oder bereichert. Ja, finde ich auch.
Dann warten wir weiter in den Mai und sehen dort ein erfreuliches Datum, der 11.5. Sega Saturn erscheint in den USA. Zwar war das in Japan schon ein Jahr zuvor der Fall, aber das bringt uns ja hier in Europa nicht so viel, wenn der in Japan erscheint und wir nichts davon hier genießen können, weil wir weder Hiragana noch Kanji lesen können. Nee, durch die USA und den Release auch in Europa im Juli 95 sind wir den Genuss gekommen von sowas wie Virtua Fighter oder Sega Rally oder
Daytona USA?
Daytona!
Sag ja.
Panzer Dragoon. Also sowas alles war dann endlich für uns hier erhältlich.
Oder Fighters Megamix.
Ja, schade, dass das Ding kein Erfolg war, ne? Das ist so die eine Konsole, bei der ich aus heutiger Sicht denke, die hätte ich irgendwie gerne mitgemacht.
Die war schon ein bisschen weird auf ihre Art, auch
auf
mit diesem
Fall.
Auch mit diesem nachgeschobenen, was, Sony macht jetzt 3D, dann müssen wir das jetzt auch nochmal drauf flanschen.
Ja, da hat Sega so viel falsch gemacht bei dem Ding. Das war der Anfang vom Ende, der erste Sargnagel, naja, der zweite, das Sega 32X. Ja, das Sega CD würde ich nicht mal sagen, aber das 32X, das war der erste und das hier war der zweite und dann, ja, dann war es eigentlich auch schon vorbei mit Sega, aber das
Moment,
Saturn,
wir können noch, das Dreamcast kam doch, die beste Konsole der Welt, können wir nicht an den Tisch fallen lassen.
Das Dreamcast war eine fantastische Konsole, die ihrer Zeit voraus war. Aber da hat ja Sega an sich nichts falsch gemacht bei der Veröffentlichung. Aber beim Saturn hat Sega ja alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte bei der Veröffentlichung. Da hat sich Sega USA mit Sega Japan zerstritten und die haben sich nicht abgesprochen. Die haben die Konsole einfach auf den Markt gebracht, ohne dass Spiele vorhanden waren und haben die viel zu teuer gemacht. Und alles, was PlayStation, also was Sony machen musste, war den Preis zu nennen.
$2.99.
Ja. Ganz genau, einfach $100 günstiger und das Ding war durch. Ja. Also Sega hat alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte mit dem Saturn. Ist leider, ja, der Anfang, also spätestens da, das war der Anfang vom Ende von Sega als Konsolenhersteller, leider.
Sebus dran.
Dann mache ich mal weiter. Ja, Anfang vom Ende nicht, eher das Ende vom Anfang. Und zwar Star Wars Episode 3 erschien 2005 im Kino. Und wenn man das so sagen kann, der einzige wirklich gute Teil meiner Meinung nach der mittleren Trilogie, die ja quasi die Anfangsgeschichte erzählt. Letztens haben
so
zwei Schüler von mir einen Podcast über Star Wars aufnehmen wollen. Ich habe die so genervt, bis sie die Reihenfolge richtig da hatten. Genau, ja.
Ist doch gar nicht so schwer. 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Ach so, warte mal. Rogue One habe ich vergessen. So, und Solo auch. Sorry. Ja. Ich fange nochmal von vorne an. Nein, ich lass dich reden.
Ja, also genau, weil aber noch der coolste Teil, also ich habe den, weiß ich gar nicht, ob ich den nach dem Kino nochmal gesehen habe, aber den fand ich damals mega. Da wird Anakin tatsächlich endlich Darth Vader und es geht am Ende in
Hallo,
Lava-Alarm! Er ist auch übrigens Lukes Vater. Und da geht's richtig zur Sache am Ende, auf Lava und auf Steinsbrocken, die da rumfließen und alles war sehr cool, mochte ich. Während der erste Teil einen mit Jar Jar Binks gefoltert hat und der zweite Teil zur Hälfte total geil und zur Hälfte der schlimmste Kitsch auf der ganzen Welt war, ey, Anakin und die Prinzessin da vorm Kaminfeuer oder den Schweizer Alpen, ich bin gestorben, war Teil 3, glaube ich, echt einfach durch die Bank ein wirklich guter Film. Schönes Ding.
Episode 3 ist ein richtig, richtig guter Star Wars Film. Der hat zwei schlimme Szenen. vor allen Dingen die Balkonszene, du bist so schön, das ist einfach nur grausam. Lukas kann keine romantischen Dialoge schreiben, das kann der einfach nicht. Da ist der so unbeholfen. Aber davon abgesehen ist das wirklich ein guter Film, der gehört auf jeden Fall nach oben in die Reihe. Also
ja, in der Prequel-Trilogie hat Episode 3 The High Ground.
Auf jeden Fall.
Definitiv. Mit Episode 1 war man ja noch so einigermaßen versöhnlich. Es war lange her, man hat lange drauf gewartet. Darum war man da ein bisschen gehypt so. Teil 2 hat es einem dann so ein bisschen zerstört, aber Teil 3 hat es dann wieder so ein bisschen wieder gut gemacht.
Ja.
Würde ich auch genauso sagen. Leidet ein bisschen an dem digitalen Look. Ist halt die Zeit gewesen, aber unterm Strich, ja, ein guter Film.
Ja, Kinder, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Wir sind ja groß geworden in einem Zeitalter, wo eigentlich Krieg der Sterne nicht mehr im Kino lief und man kannte das im Fernsehen und vom Spielzeug her, das war alles total geil, aber man hat es ja gar nicht miterlebt so richtig. Und das war für uns so, dass wir tatsächlich richtiges Krieg der Sterne-Zeugs im Kino sehen konnten. Das war damals der Shit. Heute kriegst du ja alle zwei Wochen gefühlt einen neuen Krieg der Sterne-Film oder eine Serie oder ein Anime oder ein Spiel oder hast du nicht gesehen. Da kannst du dich ja gar nicht mehr verretten. Aber damals, das war wirklich ein krasses Highlight. Ich glaube, die haben kurz vorher nochmal die Originaltrilogie geremastert mit neuen Effekten ins Kino gebracht oder so. Ist das richtig? War das danach?
Nee, das war 1997. Da haben sie die Originaltrilogie remastert ins Kino gebracht. 99 kam dann Episode 1.
Genau. Für mich war das irre. Also man kann sich das gar nicht mehr vorstellen. Da kommt so quasi was deine Kindheit krass geprägt hat und dann wird das fortgesetzt und du bist in dem richtigen Alter, um ins Kino zu gehen, dir das anzugucken. Das ist schon was Besonderes gewesen.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja, ist so. Bisschen verrückt mal wieder, wenn man schaut, das ist jetzt 20 Jahre her. Vom Zeitpunkt 2005 aus gesehen war es 20 Jahre her, dass Episode 6 gerade im Kino gelaufen ist. Das ist schon wieder so ein bisschen crazy, wenn man überlegt, so die letzten 20 Jahre kommen einem vor wie nichts. Also gerade wenn ich mich jetzt hieran so erinnere, ja, ist schon ein bisschen her, aber 20 Jahre hätte ich jetzt nicht gesagt, dass das schon so lange zurückliegt. Aber 2005 war 85 ja wirklich weit, weit weg. Ne? Also das sind schon wieder so Größenverhältnisse und Jahreszahlen, die ich mal ganz verrückt finde, wenn man
das
so vergleicht. Gehen wir weiter in den Juni.
Ja, am 5.6. Jetzt haben wir wirklich ein, ich würde mal sagen, tolles Ereignis, zu dem ich aber eigentlich nicht viel sagen kann. Am 5.6. diesen Jahres ist die Switch 2 erschienen. Und natürlich müssen wir das erwähnen. Allerdings muss ich auch sagen, außer das Ding mal im Laden in der Hand gehabt zu haben und so ein bisschen Mario Kart World zu spielen, kann ich zu dem Ding nicht viel sagen. Also das fühlt sich gut an und das Display ist überraschend groß, wenn man die Switch 1 kennt, auch die OLED-Variante, wenn man daneben die Switch 2 hat, die ist überraschend groß, aber ich konnte mich noch nicht dazu durchringen, sie zu kaufen. Also ich habe schon Bock, die zu kaufen und ich werde die auch irgendwann kaufen, aber bisher habe ich noch nicht gedacht, oh ja, muss ich haben.
Ja, geht mir fast genauso. Ich habe das kaum mitbekommen, also ich habe mitbekommen, dass sie erschienen ist, habe sie aber nicht mal in der Hand gehabt, auch nicht im Laden. Keine Ahnung, war für mich kein relevantes Ereignis so richtig. Wir haben zu Hause noch unsere Switch 1 und die Kinder haben nicht nach der Switch 2 geschrien. Insofern ist das so ein bisschen an mir vorbeigezogen. Aber ja, sicherlich ein markantes Datum, ne?
Ja, also ich habe es auch ehrlich gesagt nur über Discord mitbekommen, dass eine zweite Switch erschienen ist. So viel Rolle spielt sie in meinem Leben. Ich war schon kein großer Fan der ersten Switch. Das liegt aber auch daran, dass ich mit fast allen Nintendo-Titeln so wenig anfangen kann. Ich fand da Xenoblade Chronicles 2 fantastisch drauf. Und das war's. Und Stardew Valley habe ich viel gespielt und Dead Cells. Aber gar kein Interesse an der Switch 2, weil ich denke mir, ich habe eine PS5 zu Hause. Und ich mag Grafik. Und ich bin niemand, der viel auf Reisen ist und deswegen eine mobile Konsole benötigt. Und warum sollte ich mir zu Hause eine Switch 2 holen, wenn mich Nintendo-Titel nicht abholen und ich grafisch Besseres auf meiner PlayStation haben kann? Also für mich fällt das komplett flach, das Teil.
Ja, ich glaube, du musst schon Nintendo-Fan sein, um dir sowas zu kaufen. Ich glaube, das Ganze lebt ja tatsächlich von dem ganzen Nintendo-Franchise und all der Welten, die da so existieren. Grafisch und technisch ist da natürlich die PlayStation überlegen. Also ich glaube, da stellt sich die Frage nicht, was von beiden man nimmt, wenn man Leistung und Grafik haben möchte. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass so wie beim iPhone, da ist dieses iPhone und das ist ein tolles Gerät und jede Inkarnation, die rauskommt, ist sicherlich auch geringfügig besser und hat ein paar geilere Specs, aber so unterm Strich ist es immer noch ein iPhone und das hatte ich so, was ich davon mitbekommen habe, zumindest bei der Switch auch, also den ganz großen Witz, dass man das Ding irgendwie mitnehmen kann für unterwegs und an den Fernseher anschließen kann, das gab's mit der 1, also das war so ein bisschen verpufft und das gab's jetzt schon. Und so richtig dem ganz, ganz großen Twist, den ganz großen Mehrwert, sich jetzt eine 2 zu kaufen, der hat sich mir irgendwie nicht erschlossen.
Ja, man kann die Controller jetzt wie Mäuse benutzen, habe ich irgendwo mal mitbekommen.
Ja, gut.
Ja. Yay.
Ist für mich auch nicht so der große Witz. Das ist einfach nur eine Fortführung dessen, was Nintendo dann rausbringen kann. Ein bisschen zeitgemäßer werden, was die Tiefe und Komplexität der Spiele anbelangt. Ich hing zuletzt irgendwann vor 1-2 Monaten in Tears of the Kingdom und da kommt die Switch 1 sehr ins Schwitzen und da haben sie schon alles ausgereizt und es ist jetzt kein Spiel, bei dem ich denke, oh mein Gott, das ist so komplex, mein Kopf explodiert. Es ist sehr angenehm zu spielen und bietet sehr viel Abwechslung und das einfach nur der konsequente nächste Schritt. So nachvollziehbar ich die Preispolitik von Nintendo auch empfinde, dass man sagt so, ja, Inflation ist echt und wir müssen irgendwann anpassen. Genauso tut's halt trotzdem weh, dass man plötzlich 80-90 Euro für ein Spiel hinblättern muss, auch wenn es im Verhältnis nicht mehr ist als vorher. So vor 7, 8, 9 Jahren. Ich glaube, das gleicht sich aus, aber es tut halt trotzdem weh und sieht scheiße aus. Einfach nur von der Zahl her.
Ja, stimmt.
Ja. Also ist die Switch auch so teuer? Die ist ja so teuer wie eine richtige Konsole. Das sehe ich mal gar nicht ein.
Ja. Gehen wir in Juli?
Ja, nur eine Meldung im Juni.
Ja, dann ist es halt nur eine. Dann ist da halt niemand gestorben. Ist doch schön.
Sommerloch.
Niemand Wichtiges.
Da wird niemand im Sommerloch begraben.
Ja, aber ich muss euch leider so ein bisschen enttäuschen, denn ich springe ein wenig über diese erste Meldung am 2.7. Da ist nämlich Hang On, das große Arcade-Spiel von Sega, 40 geworden. Ich weiß gar nicht, ob man da so irre viel zu sagen muss, außer dass es omnipräsent war in, glaube ich, so ziemlich jeder Arcade, die ich so in Live oder im Fernsehen gesehen habe.
Ich habe es auf dem Master System, das war eingebaut im Master System,
ah, okay.
Und das habe ich sehr viel gespielt.
Ja, okay, dann ist es vielleicht eher dein Beitrag, den du
aber mehr,
moderieren
mehr
musst.
Ist da eigentlich auch gar nicht zu sagen. Es ist halt ein sehr simples, frühes Motorradrennspiel.
Ja.
Ja, genau, ein Scaler und ja, ist ganz nett gewesen.
Sehr ikonisch. Also wenn man
genau,
an
ikonisch.
Arcade-Spiele denkt, dann hat man wahrscheinlich ziemlich schnell diesen Automaten vor Augen, das Teil mit diesem halben Motorrad dran, beziehungsweise mit dem Motorradlenker. Kennt, glaube ich, jeder. Und ja, ich dachte nur, ich kann da so schnell drüber hinweghuschen, um schnell wieder zur nächsten Todesmeldung zu kommen.
Hast du gedacht, ne?
Ja, aber Hang On ist doch super. Also ich fand auch, also allein der Arcade-Automat aussah wie ein Motorrad, war doch total geil damals. Ich habe es auch gerne auf Atari gespielt und, ganz wichtig, es taucht ja auch in jedem Shenmue-Teil, glaube ich, auf. Man kann immer Hang On in Shenmue spielen. Das fand ich damals mega, dass es in Shenmue eine richtige Arcade gab und da konnte man Hang-On spielen und was Wirtschaft weiter, irgendwie sowas noch auf jeden Fall. Fand ich ganz cool.
Okay, okay. Na gut, dann war dieser Beitrag jetzt ja doch ein echter Beitrag, so dass ich den nächsten dann doch den
Na gut, dann muss Philippe jetzt
zu meiner Linken rüberschieben kann.
Ja, ins Reich der Toten abgeschoben wurde Michael Madsen, der ist mit gerade mal 67 Jahren gestorben an einem Herzstillstand. Bekannt aus, also mir nicht bekannt, ich habe Wargames nicht gesehen, Reservoir Dogs ist auch noch auf meinem Pile of Shame. Free Willy, nein, ich habe nur Namu geguckt, das war der spanische Abklatsch davon, glaube ich. Donny Brasco habe ich auch nicht gesehen, aber Kill Bill.
Der Film heißt Donny Brasco. Kurze Stimmt. Korrektur.
Ja, hier im Skript steht Basco, sorry.
Ja. Donny Brasco, zum Reinschneiden.
Oder auch nicht.
Also spätestens, wenn du Reservoir Dogs gesehen hast, dann wirst du Michael Madsen nie wieder vergessen.
Ja, der tanzende Killer.
Ah ja. Das ist der dem Polizisten das Ohr abschneidet. Das ist also wirklich überragend. Das ist die Rolle seines Lebens gewesen. Ja. Wenn man den für nichts kennt, aber Reservoir Dogs, das wäre der eine Film, den ich jemandem empfehlen würde, der fragt, was muss ich von Michael Madsen gesehen haben?
Dann kenne ich die Szene aus irgendwelchen Tarantino-YouTube-Analysen.
Mhm. Ja, ich glaube, der hat viel mit Tarantino gemacht. Ich habe echt, ehrlich gesagt, vor 4, 5 Tagen habe ich Wargames geguckt. Der kam einfach. Ich habe irgendwas auf Prime geguckt und da fing Wargames an und ich habe es einfach weiterlaufen lassen. Dachte, warum nicht?
Der ist super.
Ja, der ist echt gut. Hab Michael Madsen immer gar nicht bemerkt. Ja, ich kann aber sonst auch nicht viel zu dem sagen. Ich mochte Reservoir Dogs nicht, aber das ist so meine Tarantino-Krankheit. Ich mag so einige Sachen sehr, andere Sachen überhaupt nicht. Und mit Reservoir Dogs bin ich nie warm geworden. für mich ist der super omnipräsent und ultra bekannt, aber ich glaube, das ist dann doch vielleicht eher so ein Nischendarsteller, oder?
Ja, der ist sehr B- beziehungsweise Nebendarsteller oft. Also ich würde das genauso sehen. Keiner der ganz großen, aber schon einer, den man kennt. Also wer sich ein bisschen mit Film auskennt, wer Filmfan ist, würde ich mal sagen, der kennt Michael Madsen.
Keiner der ganz großen, aber in großen Filmen.
Ja.
Ja, und wenn man hier guckt, er hat in 299 Filmen mitgespielt. Also die Chance ist ziemlich hoch, dass man Michael Madsen mal gesehen hat in irgendwas.
Dafür ist sie relativ gering, dass man ihn jetzt nochmal sieht.
Also, das ist jetzt gemein.
Ja gut, kann man auch rausschneiden.
Vielleicht noch nicht. Tobi, du meintest Alter. Natürlich, ich rette dich. Tobi, du meintest natürlich, genau wie bei Gene Hackman, kann man natürlich auch bei Michael Madsen
richtig,
zu den
richtig.
Alten Filmen zurückkehren.
Richtig. Er bleibt uns erhalten, konserviert in seinem Werk.
Ja. So, und wenn Sebo sich wieder eingekriegt hat, dann macht er mal den 21.07. Da ist nämlich was sehr Obskures in Japan erschienen.
Ja, und zwar der Virtua Boy. 1995 erschienen, das ist so ein sehr merkwürdiges Gerät von Nintendo gewesen. Ich glaube, sie haben sich einfach gedacht, die Leute haben zu wenig Kopfschmerzen, das muss sich ändern. Und haben, ja, wie kann man das beschreiben? Das ist so ein Virtual Reality 3D-Gerät mit Helm. So einer Brille, die man auf den Tisch, nee, ist das nicht so eine Brille, die auf den Tisch stellt? Ist das nicht so eine schräge ja, Aufstellung? Ja. Man hält so sein Gesicht ja. dagegen.
Hm. Ja, sieht ein bisschen genau. aus wie die Drohne und, aus Empire Strikes Back.
Man hat sich für die total tolle Idee entschieden, das Ding in rot, schwarz, also es ist nicht schwarz-weiß, sondern es stellt Dinge in rot und schwarz dar. Und ich habe nie einen benutzt. Ich habe den, glaube ich, mal irgendwo gesehen, vielleicht in einem Museum oder sowas, aber ich habe mein Gesicht noch nicht in die virtuelle Welt des Virtual Boys getaucht. Aber ich stelle es mir ganz schlimm vor. Oh, hier steht auch, bei uns verursacht Kopfschmerzen, beeinträchtigt das Sehvermögen, man kann ihn nicht wirklich aufsetzen und an sich war alles ganz schlimm. Und ich glaube, der Virtual Boy ist also richtig so richtig daneben gegriffen in Nintendo ja nie, aber da schon.
Ja. Was ganz witzig ist, ist es jetzt schon erschienen oder erscheint der noch demnächst? Es kommt doch ein Virtual Boy Mini quasi, beziehungsweise ein Remake, eine Neuauflage des Virtual Boy von Nintendo, ganz offiziell.
Echt? Habe ich noch gar nichts von gehört. Erzähl mal.
Es kommt eine Neuauflage von Virtual Boy, ganz offiziell von Nintendo. Ich weiß nicht, ob das, also es wird kein Mini sein. Es ist trotzdem ein Gerät, was du wahrscheinlich auf den Tisch stellen kannst. Vielleicht haben sie irgendwelche Gurte angebracht, dass du aufsetzen kannst und nicht so unbequem die ganze Zeit da sitzen musst. Aber es kommt eine Neuauflage davon. Warum auch immer. Warum Nintendo auch immer denkt, ja, oh, den Virtual Boy, den müssen wir unbedingt neu rausbringen. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn ich den kriegen könnte, ich glaube, ich würde mir kaufen. Und wenn es nur der Obskurität wegen zum Hinstellen ist.
Ja, was soll das jetzt noch kosten, die Technik zusammen zu klöppeln?
Geld.
79,99 €.
Cool. Ja, also wenn der ungünstige Release-Zeitpunkt damals mitverantwortlich war für den Misserfolg, denn zur gleichen Zeit ist ja Saturn, PlayStation, N64 und so erschienen, dann könnten sie damit ein bisschen mehr Glück haben, weil günstiger wird's nicht. Im Moment haben wir keine anderen großen Konsolen.
Ist der schon erschienen, Sebo? Du hast gerade nachgeguckt?
Der kommt am 17. Februar 2026 und es ist quasi ein Gadget zur Benutzung mit der Switch oder der Switch 2. Also den kann man dann einstöpseln und in diesen Classics-Bereich, der auf den Konsolen erscheint, kommen dann die Virtual Boy-Spiele rein und dann kann man das hier halt quasi original erleben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute das möchten. Aber es ist natürlich irgendwie auch cool. Also
das ist cool.
Super. Das ist so, ich sehe das und ich will das sofort haben. Und ich weiß, ich will das gar nicht benutzen wollen, aber es sieht halt schon irgendwie echt geil aus.
Ja, ich finde das Gerät sieht auch geil aus.
Ja, und Tobi hat doch schon irgendwie recht mit der Drohne. Ich halte das mal hier, falls man das sehen kann. Also wenn man den so sieht, da sieht das schon so ein bisschen so aus.
Finde ich nicht. Ich finde, das sieht aus wie die Maske von Daredevil, wenn du ihn so anguckst.
Ich würde sagen, wir springen weiter zum nächsten Punkt, oder?
Ja, denn am 23.07., da haben wir wieder ein schönes Jubiläum.
Der Amiga 40 wird vor 1000 Jahren veröffentlicht.
Das habe ich auch gelesen, dachte mir, wow,
das ist ein krasses Der Jubiläum. Der Amiga 1000 wird vor 40 Jahren veröffentlicht. Und das, wenn man sich das bei YouTube mal anguckt, das ist schon eine geile Veranstaltung damals gewesen. Ich habe das meiner Freundin gezeigt und die meinte, das ist ja wie bei Apple. Das ist ja, Steve Jobs hat da ja komplett von geklaut. Also klar, ein bisschen cooler und ein bisschen fancier, aber die haben schon vieles gemacht, was Steve Jobs später mit Apple Panels machen sollte. Und bei dieser Veranstaltung, da war Andy Warhol und der hat live auf dem Amiga ein Bild von Debbie Harry erstellt. Das ist die Sängerin von Blondie gewesen damals. Also Andy Warhol bei YouTube vor einem Amiga. Ich bringe das so gar nicht zusammen. Andy Warhol und den Amiga. Also in meiner Realität ist Andy Warhol viel früher gestorben schon, als dass der vor einem Amiga hätte sitzen können. Mhm.
Ach so, du bringst es zeitlich nicht zusammen.
Genau, genau. Okay. Zeitlich bringe ich das nicht zusammen. So vom Stil her, ja, das ist ja nicht total unpassend. So, er hat ja diesen sehr flächigen, bunten, farbigen Stil. Ne, das Marilyn Monroe-Bild ist ja sehr bekannt oder auch die Suppendose ist ja auch sehr bekannt. Ne, die ja, er da.
Ich glaube, er sollte dem ganzen Campus so ein bisschen Credibility geben als ja, Künstler, klar. Von den grafischen Fähigkeiten dieser Maschine überzeugen. Das war so die Idee, ne?
Und das ist ja auch ein krasses Ding gewesen. Also wenn man sich anguckt, was damalige Computer grafisch und vor allen Dingen auch soundtechnisch drauf hatten. Und dann kommt so ein Amiga. Das war ja deutlich nochmal vor dem Amiga 500, der ja erst 1997 veröffentlicht wurde. Was das Ding konnte, der Amiga 1000, das ist schon krass für damalige Verhältnisse.
Ja, auf alle Fälle. Haben wir ja nicht so mitbekommen, also nicht zu der Zeit zumindest.
Nein.
Ich glaube, als ich mein Amiga hatte, das war ja dann Anfang der 90er, da wusste ich, glaube ich, noch nicht mal, dass es einen Amiga 1000 gegeben hat.
Nein, wusste ich auch nicht. Auch nicht, dass das Ding so alt war vor allen Dingen, nee. Dass das Ding schon, also ich glaube, ich habe den 91 gekriegt und wenn du die Amiga-Historie an sich nimmst, dann war der Amiga ja schon 6 Jahre alt. Das ist ja schon fast ein Lebenszyklus einer Konsole.
Und für mich war das Cutting Edge damals.
Ja, und das konnte der Amiga 1000 halt schon 6 Jahre vorher.
Ja. Aber woher hätte man es auch wissen sollen damals? Also, ja, wenn man sich nicht wirklich dafür interessiert hat oder Literatur gelesen hat, dann woher hätte man es auch mitbekommen sollen, ne?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Sebo wusste es bestimmt, weil der hat ja immer die ganzen Computerzeitschriften gehabt.
Ich keine Ahnung. Amiga hat mich nicht interessiert. Wusste ich nichts von. Wollten keine
Sebo
Ahnung.
Nicht aus dem Podcast schmeißen für diese Folge?
Aber es gab mal Atari 1200. Das klingt viel besser als 1000. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Keine Ahnung, Amiga.
Es gab auch einen Amiga 1200. Also.
Und es gab auch einen Amiga 3000 und 4000 und so ein Kram. Also es gab alles. Aber dann lass uns doch mal weitergehen.
Genau. In den August, da ist mal wieder jemand gestorben am 17.8. Und zwar Joe Karoff. Den dürfte man wahrscheinlich nicht kennen. Es sei denn, man ist sehr, sehr großer James Bond Fanboy.
Connoisseur, würde ich sogar sagen.
Das ist der Herr, der mit 103 Jahren gestorben ist und der vor allem verantwortlich ist für das Design des 007-Logos, das wiederum jeder kennen dürfte.
Das ist wahrscheinlich die nerdigste Meldung, die wir im ganzen Podcast haben.
Wahrscheinlich, es geht auch nerdig weiter.
Der Designer vom 007-Logo ist
Joe Karoff. Also wenn man sich das merkt, dann könnte man vielleicht bei Günther Jauch irgendwann mal viel Geld verdienen.
Das ist richtig, ja. Vielleicht auch, weil du die Frage gestellt bekommst, ob das Logo denn bis heute noch genauso genutzt wird oder nicht. Also kleine Aufklärung. 1962 hat er dieses besagte Logo in der Originalfassung für den Film Dr. No entworfen. Und das wird auch fast genauso genutzt bis heute.
Wir beschreiben das vielleicht einmal ganz kurz für all jenen, die jetzt gerade wissen, welches 007-Logo? Das 007 und die 7 ist dann so eine stilisierte Pistole, ne? Also an der 7, an der rechten Seite kommt ein Lauf und ein Abzug raus.
Genau.
Ach echt? Ich dachte mal, ich hatte so eine Pistolenkugel, die da drüber wegfliegt, so im Kopf, die das dann so lang zieht.
Interessant.
Ist das nicht so?
Nein.
Ich führe echt mal weiter nicht? Aus.
Oh. Füll mal weiter aus.
1969 gab es eine kleine Modifikation. Da wurde es ganz geringfügig angepasst. 1973 wurde es dann für Roger Moore etwas höher und kantiger. Es verschmilzt da so ein bisschen auf dem Live and Let Die Poster mit dem Namen Roger Moore sogar.
Ach cool.
Bis es dann 1985 wieder eine Rückkehr gab zur ursprünglichen 69er-Variante, diesmal allerdings mit Korn am Lauf. 1987 zum 25. Jubiläum der James-Bond-Reihe ging es dann nochmal zurück zur 62er-Version, die dann bis 1995 durchgehalten hat. Da wurde es dann wieder etwas verschlankt und so wirkt es auch bis heute. Punkt.
Das ist total verrückt. Ich habe das jetzt extra nochmal gegoogelt und mir hier Bilder angeguckt. In meinem Kopf war das, also ich habe diese Pistole noch nie wahrgenommen.
Das ist ja geil.
War das immer so, dass oben die 00 und die 7 quasi wieder da verschmelzt und zwar durch so eine fliegende Pistolenkugel, die so quasi einmal rüberwischt. Warum auch immer. Aber so war das bei mir abgespeichert.
Ja, guck mal, selbst wenn meine Beschreibung des Logos niemandem im Podcast was gebracht hat, Sebo hat's was gebracht, ich bin glücklich, ich kann nach Hause gehen.
Ja, wir können beide beruhigt schlafen.
Ja.
Macht's gut.
Crazy shit.
Dann haben wir's mal wieder.
Ja. Oder, Philippe?
Auf Wiedersehen.
Also ich bin ja so ein Datumslegastheniker und deswegen könnte ich gar nicht sagen, ob wir fertig sind mit der Folge. Da steht 24.8. Ist das mitten im Jahr oder zum Ende hin?
Wir sind im August.
24.8. Vor 30 Jahren, am 24.8. wurde Windows 95 released und damit ging auch ganz langsam das moderne Internetzeitalter für alle los, ohne DARPANET und irgendwelchen Uni-Rechnern, die vernetzt wurden, ohne Tim Berners-Lee, der im Hinterzimmer irgendwelche Protokolle zusammenbasteln muss, sondern für jedermann, dich, ja, mich und jeder Frau.
Auch für mich. Wir haben ja vorhin schon kurz drüber gesprochen. Das war genau die Zeit, 95 oder ich glaube ein Jahr später vielleicht, als ich meinen ersten PC bekommen hatte. Der war relativ lahm, 486er mit wenig Speicher, kleiner Festplatte und so. Und da lief MS-DOS gut drauf und da lief MS Windows 3.11 drauf. Das war sozusagen der Vorgänger von Windows 95. Aber ne, Windows 95 kam raus. Ich wollte das natürlich auch haben und habe mir das dann ja unter Krämpfen auf diesem Computer installiert. Es ging auch irgendwie, aber das Ding war so lahm am Ende. Aber ich hatte Windows 95 und diese geile Oberfläche. Also mich hat das schon sehr, sehr abgeholt, Windows 95. Ich fand das sehr, sehr geil, vor allem dann später, als ich dann auch ein bisschen besseren Rechner hatte, was man damit alles so machen konnte. Das war schon sehr, sehr cool. Haben wir ja in unserer Folge erstmal PC, glaube ich, ein bisschen intensiver drüber gesprochen. Mhm. Also für mich durchaus ein ja relevanter Punkt hier in unserer Liste.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, ich finde das immer krass, wie unterschiedlich so Erinnerungen sind. So für mich, ja, Windows 95 war halt da und ich habe es benutzt. Das sind so meine Erinnerungen da.
Ich kann mich daran erinnern, beim Kumpel auch Windows 3.11 benutzt zu haben und dann habe ich Ende 95 meinen ersten eigenen PC gekriegt und da war Windows 95 drauf und das sah einfach so viel geiler aus. Das war Multimedia-tauglich. Da waren auf der CD Musikvideos drauf, mhm, von Weezer hier, Buddy Holly.
Ja.
So, das war halt einfach mega geil.
Richtig cool.
Wie zeitlos Buddy Holly wirkt, also der Song.
Ja.
Und wie unfassbar verstaubt und archäologisch Windows 95 dagegen wirkt. Und das war zeitgleich. Das ist wieder so ein Amiga und Andy Warhol Moment für mich. Wie das irgendwie zusammengehen konnte.
Und sehr geil auch, vor allem jetzt so ein bisschen rückblickend, die Marketingkampagnen, die Werbespots, die damit einhergingen, also mit der Veröffentlichung. Da gibt's ja dann so diese legendären Keynotes, hätte ich fast gesagt, von Steve Ballmer und Bill Gates auf der Bühne, die da sehr, sehr verloren, wobei ich damit eigentlich nur Bill Gates meine, der da sehr verloren auf der Bühne steht, während Steve Ballmer da seine Show abzieht. Oder auch die Einführungsvideos von Jennifer Aniston und Brad Pitt. Waren es die beiden nicht genau? Der Rolling Stones Song, der das Ganze begleitet
hat. Start me up.
Es war ein riesen Werbehype, ein riesen Marketing-Hype. Es war wirklich allgegenwärtig. Es war ja fast schon wie ein popkulturelles Event, mhm, das da inszeniert wurde. Ne? Das war schon ganz geil. Also es ist schon nicht an einem einfach so vorbeigezogen.
An Sebo schon.
Ja, stimmt.
Für den ist halt einfach da.
Das war halt dann da. Papa hat es auf dem Rechner gehabt und man braucht es halt, weil die neueren Spiele das gebraucht haben. Apropos Weezer, wo Philippe die gerade noch erwähnt hat. Weezer ist ja meine Erweckungsband. Also Weezer hat, ich habe meinen Musikgeschmack, weil die blaue CD von Weezer erschienen ist. Und das hat mir gezeigt, dass das die Musik ist, die ich gerne für immer hören möchte. Oder jedenfalls die Richtung. Und heute habe ich für meine Tochter Frozen Songs auf einen Tony gezogen, weil der Original Tony, der hat nicht die richtigen Songs dabei und musste mich dazu auf Spotify so ein bisschen da durchführen und habe rausgefunden, dass Weezer einen Frozen Song gecovert habe oder gemacht habe für ein Originalalbum Lost in the Forest und ich dachte mir, shit, wann sind Weezer denn so falsch abgebogen? Aber da sind wir heute. Meine 5 Sets zum Windows 95.
Schauen wir doch lieber, wo wir am 29.8. diesen Jahres waren.
Ja, vor allen Dingen wir tatsächlich, da haben wir nämlich unsere 150. Podcast-Folge veröffentlicht. 150 Folgen und wir haben natürlich traditionell und ganz stilecht eine Quiz-Folge gemacht. Das war sehr großartig. Mhm. 150 Folgen, das ist schon ganz schön krass.
Ja, und 6 Jahre Podcast, das finde ich auch krass. 6 Jahre.
Ja.
Das ist schon Wahnsinn, bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass wir das hingekriegt haben in der langen Zeit oder auch kurzen Zeit, je nachdem, wie man es so betrachtet, in der Frequenz 150 Folgen rausgehauen haben. Und ja, wenn man da so zurückblickt, ein bisschen auf die Jahre, was alles so passiert ist, was man so für Menschen kennengelernt hat, Kontakte knüpfen konnte, Neuentdeckungen, Altes wiederentdeckt, das war schon ja, waren schon aufregende 150 Folgen, aufregende 6 Jahre. Wow.
Es gibt Podcasts, die halten es keine 6 Jahre durch.
Das stimmt. Mal gucken, wie lange wir es durchhalten.
In the long run.
Wow. Ach man, irgendwann wird das wieder alles geschmeidiger. Ja, ich erinnere mich, ein Quiz erstellt zu haben und zwar relativ lange daran gesessen zu haben. Ich glaube, eigentlich war das schon für die 125. Folge geplant oder so und hat sich dann leicht verschoben. Und ich habe bestimmt über Jahre gefühlt hinweg gesagt, mir fehlen nur noch 2, 3 Fragen, dann bin ich fertig. Es waren dann doch ein paar mehr Fragen, die noch gefehlt haben. Aber es hat ja alles ganz gut geklappt.
Naja, bis zur 200. Folge solltest du aber das nächste Quiz fertig haben.
Oh Gott, ich habe doch aber schon alle relevanten Fragen gestellt.
Nein, hast du bestimmt da nicht.
Du hast noch ein bisschen Zeit. Wir sind jetzt bei Folge 158. Also, ja. Kein Stress.
Gib mir Mühe.
Und jetzt kannst du die irrelevanten Fragen stellen. Für mich wird es eh keinen Unterschied bei den Punkten machen.
Ach man. Ja, dann waren wir am 30.08. auf der Stay Forever Convention hier in Hannover. Die Stay Forever Convention Nord. Ich war leider nur einen Tag da und auch nicht besonders lange. Das war schade. Ich hatte familiäre Verpflichtungen, aber das, was ich gesehen habe, hat mir ziemlich gut gefallen. Also gerne dieses Jahr wieder. Ich habe gehört, für Stay Forever Süd gibt's jetzt schon Karte und auch einen Termin. Die Nord müsste dann demnächst kommen. Habe ich Bock drauf. Und vielleicht schaffe ich es ja dieses Jahr mal länger als nur einen Nachmittag da zu sein. Tobi und Markus, ihr habt das noch länger erlebt. Erzählt doch mal.
Ja, vielleicht schaffen wir es ja beim nächsten Mal sogar mal alle 4 zusammen dorthin zu gehen. Es war eher so Schichtbetrieb so ein bisschen. Also wir sind zu dritt gekommen. Sebo war dann weg. Später kam noch Philippe hinzu und am Ende ist es irgendwie komplett auseinandergefasert. Ja, die Bedingungen, die Umstände waren nicht optimal, aber es war ja auch die erste Con hier in Hannover im Norden. Das wird auf der zweiten sicherlich besser. Ich fand es auch super. Es war eine schöne Veranstaltung. Die war toll organisiert. Hat Spaß gemacht. Wir haben Leute getroffen, konnten mit Menschen reden, die uns kannten, die wir noch nicht kannten. Es war echt sehr, sehr cool. Ich habe neulich erst wieder drüber nachgedacht, das war so eine Veranstaltung, die war ja über 2 Tage, also ein Freitag und ein Samstag, nee, ein Samstag und ein Sonntag, so. Und das hatte so einen ganz netten Vibe irgendwie, als man dann am Sonntagmorgen wiederkam. Also es war so ein bisschen wie so eine, ja, man hat schon so ein bisschen so einen Community-Vibe gehabt. Also man hatte irgendwie das Gefühl, man kennt jetzt schon so ein paar Leute, die man gestern ja schon gesehen hat. Mhm. Man war eben nur kurz schlafen und jetzt trifft man die morgens wieder beim Frühstück so ungefähr.
Vergiss aber nicht, dass wir am Samstagabend auch noch spontan ins Highscore gefahren sind.
Das stimmt, sehr
spontan,
ja. Wo ja
die Aftershow-Party, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, gewesen ist.
Ja.
Die ja im Eintritt mit drin gewesen ist. Also
stimmt, ja, das war auch ein sehr, sehr schöner Benefit, das stimmt.
Das war wirklich, wirklich geil, weil Highscore ist ja wirklich ein toller Laden, viel geiler als im Aufruf, wo wir damals gewesen sind. Nicht günstig, dahin zu gehen. Was kostet das? 25 Euro für 4 Stunden oder so? Also es ist schon nicht günstig, es lohnt sich, aber dass das da mit drin war, das war schon richtig cool.
Auf alle Fälle, da konnte man dann einfach nochmal so ganz in Ruhe bis nach Mitternacht zocken. Das war wirklich ziemlich cool. Und ja, die Veranstaltung selber war auch nett, ne? Alle waren sie da auf der Bühne, aber auch neben der Bühne, waren ansprechbar, konnten ein bisschen quatschen.
Ja.
Ja, hat Spaß gemacht. Gerne wieder.
Na, und dann alle zusammen. Das fände ich auch gut.
Ja, das wäre tatsächlich ganz nett. Damit verlassen wir den August und kommen in den September. Denn am 5.9., da haben wir wieder ein Jubiläum. Ghost and Goblins wird 40 Jahre alt. 40 ist auch völlig verrückt. Ein Spiel, das man, glaube ich, so kennt, das aber wahrscheinlich viele verwechseln mit Ghouls and Ghosts, über das wir ja schon mal gesprochen haben in einer unserer Folgen.
Ich bringe die immer durcheinander.
Ich bringe sie auch immer noch durcheinander. Ich bin auch ganz froh, dass wir das jetzt auch nicht unbedingt aufklären müssen und die Unterschiede feststellen müssen. Das hier ist auf jeden Fall der erste Teil, der damals zunächst in der Arcade erschienen ist von Capcom und galt damals als eine der besten Automatenumsetzungen aller Zeiten, titelte die Happy Computer, und gilt gleichzeitig aber auch als eines der schwersten Spiele aller Zeiten, was ich bestätigen kann, wobei ich diesen ersten Teil nicht so intensiv gespielt habe, auf dem C64 damals so ein bisschen, aber da bin ich bei keinem Spiel besonders weit gekommen. Aber wenn man das übertragen kann auf den Nachfolger Ghouls and Ghosts, den wir ja besprochen haben, dann kann ich das unterschreiben, das war wirklich Hardcore, ja.
Ja.
So, dann bin ich wieder dran. Diesmal wird wieder was begraben, aber erfreulicherweise wird schlechte Sprungmechanik begraben. Juhu. Am 13.09. Super Mario Brothers erscheint. Ich hatte es ja schon angedroht nach Ice Climber und diesem, ja, du musst schon von vornherein wissen, wie dein Sprung werden wird. Die Sprungmechanik von Super Mario Brothers ist eigentlich eine eigene Folge wert, so mit irgendwelchen Kontaktpunkten im Kopf, in der Schulter der Spielfiguren, die irgendwo dran vorbeigleiten an irgendwelchen Blöcken. Das war revolutionär. Alles im Hintergrund, kein Mensch hat das mitbekommen, es hat einfach nur Spaß gemacht. Ganz anders als bei zum Beispiel dem versuchten Klon Giant Sisters, wo es das nicht gab und das hat man dann irgendwie dann doch gemerkt. Es war auch ein Riesenfortschritt zum Vorgänger Mario Brothers von 83, die hatten das da noch nicht so gut drauf. Es hat damals zu den Zeiten echt noch so 2 Jahre gedauert, bis sowas von Japan es mal in die EU geschafft hat oder damals noch EG. Verantwortlich, den Namen kennt man, Shigeru Miyamoto. Und Takashi Tezuka ist auch schon mal untergekommen. Koji Kondo ist natürlich der Haus- und Hofkomponist, der auch da abgeliefert hat. Hier steht, eins der einflussreichsten Videospiele, könnte man so sagen, kann man so stehen lassen. 40 Millionen verkaufte Exemplare stand 2010.
Krass.
Auch da ist bestimmt noch mal 1 oder 2 Millionen mehr dazu gekommen.
Kurze Frage, was für ein Jubiläum feiern wir denn? Also
das 40-Jährige.
Ah, okay.
Ja, Super Mario Bros., was soll man dazu sagen? Ist ein absoluter Klassiker, ne? Also hat jeder mal gespielt, in irgendeiner Form.
Pilze, Sterne, Blumen sind jetzt für jeden ganz klar erkennbar. Also man weiß sofort, was ist, ja, was man damit zu tun hat. Alles klar.
Das ist ein bisschen so wie das, was du vorhin über Zurück in die Zukunft gesagt hast. War ja für dich so die Reinform an Unterhaltung. Das hier ist für mich auch so eines der, ich will nicht sagen, das perfekte Spiel, weil es ein altes Spiel ist und sicherlich auch seine Macken hat aus heutiger Sicht, aber es ist schon ziemlich perfekt an einem unterhaltenden Spiel und an einem gut ausbalancierten Spiel. Also das sucht schon seinesgleichen, würde ich sagen.
Ja, gerade für den ersten Teil. Also da muss man auch als Sega-Kind, ich bin übrigens Sega-Kind, ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt.
Ach, du bist das?
Ja.
Ach, sag bloß.
Auch ich als Sega-Kind muss da neidlos anerkennen, ja, das ist ein erster Teil. Ja, es gab noch Mario Bros., aber das war ja noch ein anderes Spielprinzip. Das war ja ein One-Screener, wo du auch mitten oder gegeneinander, ich weiß gar nicht, ob mitten oder gegeneinander spielst.
Gegeneinander. Zusammen.
Also eher in so einer
Richtung. Nein. Man hüpft zusammen über das Rohre hoch und man muss so Schildkröten weghauen. Und das macht man gemeinsam.
Das geht auf jeden Fall eher in so eine Richtung Ice Climber oder Donkey Kong oder so. Ja. Und Mario Bros. Ist ja ein absolut prototypisches Jump'n'Run. Und das so früh auch auf dem NES so perfekt abzuliefern, das ist schon großartig. Ich mag den dritten noch lieber und ich mag auch Super Mario World auf dem Super Nintendo noch mal deutlich lieber. Die finde ich noch mal erheblich besser als Spiele. Aber trotzdem ist das natürlich zu Recht ein absoluter Klassiker.
Meilenstein,
absolut.
So, nächster Meilenstein.
Ja, am 16.09. ist Robert Redford gestorben. Mit 89 Jahren. Offenbar hat er sich schon 2018 aus dem Schauspielgeschäft zurückgezogen. Hab ich gar nicht bemerkt, fieserweise. Ich dachte immer noch, dass der irgendwie bei den Avengers dabei ist und da irgendwie so ein Commander oder sowas spielt. Kann aber auch sein, dass das schon wieder so lange her ist. Für mich sind die Filme gefühlt alle erst so 2-3 Jahre alt. Man kennt ihn aus Der Clou, Der große Gatsby, Die Brücke von Arnhem, Ein unmoralisches Angebot, Sneakers oder Der Pferdeflüsterer. Mein Highlight war Brubaker, wo er so einen Gefängnisdirektor spielt, der den Laden wieder in Ordnung bringen muss. Den Film liebe ich. Und der andere, finde ich auch wahnsinnig gut, einer meiner Lieblingsfilme überhaupt, ist All the President's Men. Mir fällt der deutsche Titel gerade gar nicht ein. Da geht's um den Watergate-Skandal. Und er spielt zusammen mit Dustin Hoffman, spielt er einen der beiden Reporter, oder die beiden Reporter, die diesen Skandal aufgedeckt haben. Liebe den Film.
Das Wahnsinnsfilm. Ist in der Tat ein fantastischer Film, der heißt im Deutschen genau wie der Kevin Costner Film, wo Al Capone zu Fall gebracht wird, Die Unbestechlichen. Der heißt im Deutschen, wir haben den gleichen Titel.
Ja, richtig.
Und das ist in der Tat ein absolut großartiger Film. Ja, du hast recht, der fehlt in dieser Liste eindeutig. Das wäre auch mein Lieblingsfilm von Robert Redford. Was auch noch fehlt, wäre Butch Cassidy und Sundance Kid mit ihm und Paul Newman, die ja auch im Clou gemeinsam gespielt haben. Danach nochmal, also Tobi, du hast vorhin gesagt, als du über Gene Hackman gesprochen hast, da hast du ein paar aufgezählt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob du auch Robert Redford aufgezählt hast. Auf jeden Fall hast du gesagt, ja, die meisten sind ja noch da.
Ja, ich habe gesagt, das werden wir jetzt im Laufe der Folge noch sehen.
Dass aber so hier, ja, da ist ja der nächste ganz große, der weggestorben ist. Ja, der hat sich 18 zurückgezogen. Und Sebo, du meintest Avengers, der hat im zweiten Captain America hat er mitgespielt. Ich glaube, er hat den, wie hat er den? Ja, oder hat er den Chef des Geheimdienstes gespielt? Also er hat eine große Rolle gehabt. Er war so eher der Antagonist. Sehr gute Rolle. Sehr, sehr gute Rolle von ihm. Also, ja, Robert Redford, das ist einfach ein großer.
Ich guck gerade, genau, das war Captain America Winter Soldier 2014, aber er ist wohl 2019 auch in Avengers Endgame aufgetaucht. Aber ja, ich liebe Robert Redford. Ich finde den ganz großartig. Ich sehe den wahnsinnig gerne.
Ist ja auch ein schöner Mann, Sebo, und du magst ja schöne Männer.
Ja, ich finde auch, das ist ein unheimlich schöner Mann. Witz, ich finde, der sieht immer aus wie ein Kumpel von mir. Jens hat halt auch rote Haare. Aber ich finde immer, der sieht aus wie Jens. Also liebe Grüße an Jens, du siehst aus wie Robert Redford. Das ist ein größtes Kompliment, kann ich wahrscheinlich nicht machen. Der hat mich irgendwie immer begleitet und das ist so eine, weiß ich nicht, der ist so verankert irgendwie. Mag den wahnsinnig gerne. Toller Schauspieler.
Ja.
Auch toll, am 26.09. da wurde Command & Conquer 30. Und Command & Conquer, das ist ja so der inoffizielle Nachfolger von Dune 2, Der Kampf um Arrakis,
ja,
von Westwood. Und ich war ja eher immer Team StarCraft. Das mochte ich ja immer ein bisschen lieber. Aber natürlich habe ich trotzdem damals unglaublich viel Command & Conquer gespielt. Allerdings habe ich das erst in der SVGA-Version bekommen. Also es gab es ja erst in der VGA und dann später gab es ein Update auf CD in der SVGA-Version und ich kann mich daran erinnern, dass der Karton, diese futuristische Brille, die dieser Soldat aufhat, die hatte so ein gepunktetes Holo, keine Ahnung, Muster. Double Effect, ne? Ja, genau. Und das war schon ein grandioses Spiel von Westwood. Also absoluter Urvater der Echtzeitstrategie, beziehungsweise nicht unbedingt ein Urvater, aber der die Echtzeitstrategie so wirklich in den Mainstream gebracht hat. Das hat mit Dune 2 schon angefangen, aber bei Command & Conquer, das hat ja damals, also in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, wer einen PC hatte, der hat auch Command & Conquer gespielt.
Auf alle Fälle, ja.
Ja, Command & Conquer hat einen riesen Impact, finde ich, weil das war auch eins der ersten Spiele, wo man so CD gefühlt richtig ausgenutzt hat, so mit digitaler Musik und halt auch ganz viel Zwischensequenzen.
Stimmt.
Also ganz viel CGI-Zwischensequenzen, die ich damals den absoluten Wahnsinn fand. Aus heutiger Sicht ist das natürlich alles nicht mehr so hot. Und auch mit Schauspielern dabei. Ich erinnere mich noch an den Kane-Darsteller. Das war ja auch einer der Mitarbeiter da bei Westwood. Den fand ich super. Kane, der Chef der bösen Fraktion. Ich kann nicht mehr
Nord.
Nord. Nord. Genau.
GDI und Nord.
Und ich habe das gelesen, was ich gerne erzählen wollte. Ich glaube, Command & Conquer war eins der ersten Spiele, auf die ich so richtig aktiv gehypt war. Da muss eine CD erschienen sein, weil wir haben ja gelernt, YouTube gibt's erst seit 25 Jahren, also seit 20 Jahren. Genau. Und auf dieser CD muss ein Command & Conquer Trailer drauf gewesen sein. Wahrscheinlich war es über eine PC Player CD oder sowas. Und da gab's mit dem Ritt der Freude schöner Götterfunken war es. Mit Freude schöner Götterfunken zusammengeschnitten so CGI-Sequenzen von Command & Conquer. Und ich weiß noch, dass ich meine Eltern in mein Kinderzimmer geholt habe und die mussten sich diesen Trailer wahrscheinlich dreimal nacheinander angucken, weil ich den so, so geil fand. Und ich bin nicht mehr klargekommen, wie geil das ist. Also, wie geil das aussieht und dass diese Musik dazu läuft. Und für mich war das klar, das wird das beste Spiel, was jemals erscheinen wird, ever. Ich fand's dann auch ziemlich super. Ich war noch nicht mal enttäuscht. Ich fand's geil. Also, ja. Hat mir sehr gut gefallen. Nur schade, dass wir dann Deutsch, das war ja damals, haben wir ja schon erzählt, hier Star Wars Dark Forces indiziert und Command & Conquer, da hatten wir plötzlich kleine Blechmänner statt Soldaten, ja, die dann Öl geblutet haben, ja, wenn sie überfallen und so crunchige Crunch-Geräusche gemacht haben, mit dem Panzer
gefahren ist. Ja, als wenn du so eine Dose zerdrückst, solche Geräusche haben die gemacht.
Genau, wie so eine Cola-Dose, so krrrsch, genau. Fand ich schade als Kind, ich wollte mehr Gewalt in meinem Krieg. Ach so, ja, und ich habe es, glaube ich, auch im Original gehabt. Ich glaube, ich habe jedes Jahr dann einen Command & Conquer unter dem Weihnachtsbaum liegen gehabt, bis Red Alert 2 oder so.
Ja, habe ich nichts hinzuzufügen. Ganz, ganz tolles Spiel. Ich habe das auch gerne gespielt, aber wo du gerade gesagt hast, Red Alert 2, also Red Alert fand ich noch ein bisschen geiler.
Ja.
Das hatte noch ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen geilere Story, ein paar coolere Einheiten. Die Hunde zum Beispiel, erinnere ich mich dran, und diese Tesla-Guns und so. Das hat schon Bock gemacht, aber grundsätzlich das ganze Franchise Command & Conquer war schon geil, war schon spannend, ja.
Dann bewegen wir uns mal schnell Richtung Ende des Septembers. Am 29.09. wird das Erscheinen der PlayStation in Europa 30 Mal gejährt.
Yeah.
Yeah.
Es wird 30 Jahre her sein.
Her gewesen sein. Wir sind ja jetzt schon weiter.
Stimmt. Das Erscheinen der PlayStation in Europa wird am 29.09. 30 Jahre her gewesen sein. G.
War am 29.39. Es wird nicht gewesen sein, es ist ja schon passiert. Du kannst nicht die Zukunft benutzen, um auf Vergangenes hinzuweisen, Philippe.
Philippe, was möchtest du sagen?
Ken Kutaragi hat dein Kind geboren. Es ist ein grauer kleiner Kasten und er hat ihn wirklich so an den richtigen Ecken sparsam zusammengebastelt, dass Polygone wubbeln und wobbeln, aber es ist allen komplett egal. Und man braucht noch nicht mal irgendwelche obskuren Rollenspiele, denn in Europa zieht auch, wenn man Wipeout mit den Chemical Brothers raushaut und einfach den Coolness-Faktor abgreift. So war das damals, am 29.09. vor 30 Jahren in Europa.
Bam.
Bam.
Ja, Moment. PlayStation, Alter, krass, das ist die wichtigste Konsole meines Teenie-Daseins. Das ist die erste Konsole gewesen, die ich mir wirklich aktiv gekauft habe. Alles vorher hat man ja geschenkt bekommen oder halt nicht bekommen, auch wenn man wollte. Ich gucke dich an, Sega Mega Drive.
Ich fühle dich, Sebo.
Ja, die PlayStation war mir so wichtig, dass ich mein gesamtes Erspartes genommen habe, um sie zu kaufen, mit richtigem Geld für mich zu Hause, weil meine Eltern haben mir die nicht gekauft. Und dann habe ich Angst und Bange und Schweiß und Blut geschwitzt. Ich habe sie nämlich immer in die Hand gedrückt, weil der meinte, mein Kumpel kann dir für 50 Mark einen Chip einbauen. Dann kannst du da kopierte Spiele mitspielen. Und das war aber damals nicht so easy. Das hätte auch einfach sein können, dass das schief geht. Dann lötet man einmal falsch oder was weiß ich. Und dann ist das Ding kaputt. Und das war ja nicht die Option zu sagen, ich kaufe dann halt eine neue, sondern nein. Also das war Leben und Sterben quasi. Und ich habe wirklich 4 Tage lang Blut und Wasser geschwitzt, bis, und es hat dann funktioniert, also hey, und dann hatte ich meine PlayStation und das war so, so, so geil, weil als ich die bekommen habe, da war gerade Metal Gear Solid in Japan erschienen und hier, Dings, oh, fuck, wie heißt es, Parasite Eve und Xenogears und ich hatte hier so einen freakigen Freak in der Parallelklasse offenbar, der sich original importierte Spiele aus den USA gekauft hat. Und er hatte die alle. Und dann hat er mir in die Hand gedrückt und dann hatte der auch einen Kopierer zu Hause. Ein Einfachbrenner, aber immerhin. Und dann konnte ich die kopieren und dann bin ich nach Hause mit diesen wirklich brandheißen Metal Gear Solid, war auf Japanisch. Ja, das war in den USA noch gar nicht draußen. Also ganz, ganz fresher Shit. Und steckte es in meine Konsole und starte die und es ist schwarz-weiß.
Oh nein.
Und ich sitze da und denke, das kann doch nicht wahr sein. Also hat der Übels Kumpel doch was kaputt gelötet oder was? Und wir hatten ja nichts, wir hatten ja kein Internet. Also bis ich dann rausgefunden habe über eine Maniac-Ausgabe, dass es NTSC und PAL gibt und diese Spiele halt aus der NTSC-Region kommen und wir in Deutschland aber ein PAL-System haben und wenn du keinen Multinorm-Fernseher besitzt, dann sind die Spiele für dich halt fick dich schwarz-weiß. Und also musste ich mir nicht nur ganz viel Geld zerlegen um die PlayStation, ich musste mir auch noch einen neuen Fernseher kaufen. Also bin ich losgezogen, ich habe die Geschichte glaube ich schon mal erzählt. Jedenfalls habe ich mir extra für die PlayStation einen neuen Fernseher gekauft. Auch bei Kaufhof, glaube ich, in Hildesheim. Der Verkäufer wusste gar nicht, was Multinorm ist oder was PAL oder NTSC bedeutet. Und hat mir halt für 600 Mark so einen Fernseher in die Hand gedrückt und ich habe den halt mitgenommen. Und dann gehofft, dass es halt geht. Ging dann zum Glück. Aber so, ne, das war schon heiß damals alles. Ja, und mega. Also ich habe die PlayStation, die habe ich richtig, also das war meine erste Mal, dass ich außer von Atari oder PC was so richtig lieb hatte und dann kannte man auch Leute und konnte Spiele ausleihen und kopieren und brennen und dann hatte man eine Riesensammlung und irgendwie alles und dann hat man japanische Rollen. Final Fantasy VII, Leute. Final Fantasy VII ist für die PlayStation erschienen. Das Rollenspiel. So, also goldenes Ding, mega, ganz viel Liebe für die PlayStation. Und jetzt höre ich auf, vielleicht machen wir da doch mal irgendwann eine eigene Folge zu. So.
Also ich verbinde mit diesem Gerät überhaupt nichts. Das war so die Zeit, in der ich sehr wenig gezockt habe und ich kannte auch niemanden, der so ein Ding hatte. Also ich verbinde damit wirklich gar nichts. Und so in der Erinnerung wundere ich mich auch immer, dass die schon 95 erschienen ist. So gefühlt ist das für mich so eine Konsole der späten 90er, sehr späten 90er. Und da bin ich mal so ein bisschen erschrocken, dass die ja fast zeitgleich mit dem N64 auch rauskam. Und insofern, ja, hast du, glaube ich, alles gesagt, was ich niemals hätte sagen können.
Ja, also die PlayStation hatten irgendwie in meinem Bekanntenkreis fast alle. Also das ist ja auch nie passiert. Und vor allem haben alle Tony Hawk gespielt. Und man hat sich halt jeden Tag auf dem Schulhof getroffen und die Tony Hawk Highscores verglichen. Ja. Und dann hat man übel beschimpft, wie er das schon wieder hinbekommen hat, da eine Million Punkte rauszuholen. Und dann ist man angepisst nach Hause und hat den ganzen Nachmittag da gehockt, bis man den perfekten Grind hinbekommen hat, um endlich Ümmel zu schlagen, der nächsten Tag schon wieder viel besser war. Das war wichtig.
Ja, die PlayStation ist definitiv eine große Konsole damals gewesen. Also ich weiß, zwei Leute hatten die in meinem Freundeskreis und ich weiß noch, wie ich das Intro von Final Fantasy VIII gesehen habe und gedacht habe, oh mein Gott, das sieht doch aus wie ein Film. Genau so könnte ich mir einen ganzen Film angucken. Und wenn du heute dieses Intro dir anguckst, ist es so, ja, Spielegrafik sieht heute schon geiler aus als damals das Vorgerenderte. Aber das war ganz, ganz stark. Und Tekken 3. Also wenn ich an die PlayStation denke, dann denke ich an Tekken 3. Das ist das Spiel überhaupt auf dieser Konsole gewesen. Alles andere kannst du aus meiner Sicht vernachlässigen. Ich weiß, da gibt es natürlich noch ganz viele andere wichtige Spiele. Aber für mich und für meinen Freundeskreis, wenn wir zusammen vor der Konsole gesessen haben, dann wurde Tekken 3 gespielt. Immer. Und wer gewinnt, darf bleiben. So war das.
Okay, bei uns war das Soul Blade. Also Tekken 3 war auch wichtig, aber nicht so wichtig wie Soul Blade. Vor allem war Tekken 3 kacke im PAL-Bereich, weil das unfassbar langsam lief. Da brauchst du eigentlich die NTSC-Version, denn die PAL hatte nicht diesen PAL-Speed-Up, den man brauchte, und dadurch war das gefühlt in Slow-Motion spielbar.
Das wusste man ja damals gar nicht.
Ich wusste
ja, das. Ja, du weißt ja alles.
Ich hab mich da auch geärgert. Ich hab mich mal gewundert, warum ich Soul Blade spielen konnte. Das war so flott. Und Tekken war dann so, als ob sich alle in Zeitlupe bewegen würden.
Naja. Jedenfalls war die Einführung der PlayStation branchenbestimmt. Das sieht man ja heutzutage. Also welcher Konsolenhersteller kann da jetzt noch gegen anstinken? Gegen die Verkaufszahlen, gegen die Leistung. Es ist einfach Sony, die gehen voran und alle anderen machen mit, ziehen hinterher. Aber es ist Sony und das Ganze ist nur aus Trotz und verletzter Eitelkeit entstanden, als ja, Nintendo gesagt hat, oh, wisst ihr was, wir gehen jetzt mit Philips.
Ist schon ein bisschen lustig.
Ja. So, aus Trotz sind wir jetzt die Kings.
Tja, und eine der wenigen Generationen, die es ja bis heute geschafft haben. Also der Name PlayStation ist ja bis heute jedem geläufig. Welche Konsole kann das schon von sich behaupten? Wir kommen in Oktober am 10.10. Ja, da haben wir jetzt so ein Event, das stinkt jetzt so ein bisschen im Schatten der PlayStation ab, auch weil wir vorhin schon drüber gesprochen hatten. Unser Podcast ist 6 Jahre alt geworden.
Auf den Tag genau.
Auf den Tag genau. Ich glaube, was das für uns bedeutet, haben wir vorhin schon versucht ein bisschen in Worte zu fassen, als wir über unsere 150. Folge gesprochen haben. Insofern überspringe ich das ein bisschen.
Hey, 6 Jahre, komm. 6 Jahre, das kann man noch einmal sagen. 6 Jahre ist schon eine ganz schön lange Zeit.
Okay. Dann springe ich jetzt weiter.
Dann spring weiter.
Und ich würde auch am liebsten diesen Punkt überspringen, denn es ist sicherlich traurig, dass der Jan Keaton mit 79 Jahren verstorben ist. Wieder mal ein Todesfall. Aber es werden mich wahrscheinlich viele auslachen. Ich habe keine Ahnung, wer der Jan Keaton ist.
Diane Keaton ist eine sehr bekannte Schauspielerin, die in, ich glaube, bekannt geworden in, was, Manhattan von und mit Woody Allen. Da hat sie schon mitgespielt und hat in ihrer Karriere neben Robert Redford gespielt. Ich glaube, im Großen Gatsby sogar. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe ihre Karriere nie so verfolgt. Ich bin nicht so der ganz große Diane Keaton-Fan, aber das ist auf jeden Fall eine. In den war das noch in den 90ern oder schon in den Nullern? Club der Teufelin, sie, Goldie Hawn und war das Bette Midler? So dieses Dreiergespann und später hat sie diese romantische Komödie mit Jack Nicholson, Was das Herz begehrt. Also im Alter hat die auch noch erfolgreich Filme gemacht, was gerade als Frau in Hollywood natürlich ein großes Problem ist. Also Robert Redford hat auch noch mit weit über 70 Filme gemacht. Clint Eastwood spielt auch noch mit 90 in Filmen mit. Sag mir mal eine Frau, die sowas geschafft hat, die dann auch noch irgendwie in Anführungsstrichen, also in Was das Herz begehrt, sogar irgendwie eine Rolle spielt, die ein bisschen sexy sein darf, ne, so im Alter. Das ist schon ungewöhnlich, insofern sollte man die zumindest einmal erwähnt haben, der Jan Keaton, ja, 11.10. ist es gewesen, 79.
Ja, also den Namen habe ich auch schon mal gehört, aber ich hätte jetzt nicht sagen können, in welchen Filmen sie mitgespielt hat, geschweige denn, wie sie aussieht oder so.
gehen wir mal schnell über das nächste Jubiläum, auch wenn es das nicht verdient hat, aber ich kann einfach nicht so viel dazu erzählen. 15.10. Gauntlet wird 40. Zunächst gab es das Spiel nur in der Arcade, wurde von Atari entwickelt und hatte damals schon vor 40 Jahren, ich lass mich mal kurz zurückrechnen, 85 eine Sprachausgabe.
Ja, also Gauntlet, auch einer dieser ganz großen Klassiker aus der Arcade. Ich kenne es aus einem der unzähligen Ports auf allen möglichen Systemen, wo es rausgekommen ist. Und einfach ein Prinzip, was ja ein Meilenstein ist, was mehr oder weniger auch so ein Genre ein bisschen begründet hat. Mhm. Vor allem bekannt geworden auch für seinen Vierspieler-Modus in der Arcade. Also diesen Automaten konnte man ja tatsächlich mit vier Personen spielen. Also jeder konnte einen anderen Charakter wählen. Und wer das Spielprinzip nicht kennt, das ist ja dieser Klassiker, es spawnen unentwegt Monster aus irgendwelchen Löchern und du musst mit deiner Party durch, hier in dem Fall, einen Dungeon ziehen und diese Löcher sozusagen ausräuchern, damit nicht weitere Monster spawnen. Dann kannst du dann nebenbei noch Items einsammeln und es werden einfach immer mehr Monster. Und also es ist ein wirklich tolles Spielprinzip, was sich dann ja auch in Spielen wie Alien Breed zum Beispiel wiederfindet. Oder
wollte ich gerade sagen, Alien Breed, da kannst du die Löcher leider nicht ausräuchern. Das ist echt blöd.
Das stimmt. Also
Vogelperspektive übrigens für alle, die es nicht wissen.
Von oben. Es gab dann noch Into the Eagle's Nest auf dem C64, aber sicherlich noch ganz, ganz viele andere ähnliche Nachahmer. Also ein ganz bekanntes, großes Spiel, auf dem C64 übrigens auch sehr beliebt. Da gab es tatsächlich inklusive Zusatzdisketten und Kassetten insgesamt 1024 Level. Also das ist schon eine ganze Menge. Ich glaube, Markus, wir haben das mal zu zweit gespielt in irgendeiner Inkarnation beziehungsweise auf irgendeinem Emulator.
Haben wir das nicht sogar im Highscore mal zu zweit gespielt?
Das kann sein, aber auch bei dir haben wir es, glaube ich, mal gezockt, eine ganze Weile sogar, und dachten noch, Mensch, das ist ja eigentlich ganz geil.
Ist auch ein geiles Spiel, definitiv. Ja. Ich verwechsel das immer mit Gameground. Das haben Philippe und ich mal auf dem Master System gespielt. Das ist auch so ein Top-Down, wo du so eine Burg einnimmst pro Level irgendwie, wenn du dich daran erinnerst, Philippe.
Ja, ja, so ein bisschen strategisch wirkte das. Mhm,
genau, ich glaube, das ist so auch, geht auch in so eine Richtung. Also Gauntlet wird das auch inspiriert haben, würde ich mal sagen.
Und so ein ganz bisschen vielleicht auch Xenocrisis?
Ja, denke ich schon.
Ich denke mal, alles, was irgendwie Top-Down mit Geballer ist, könnte durchaus Gauntlet als Inspiration nennen.
Ja.
Ich erinnere mich daran, dass ich Gauntlet gar nicht so geil fand als Kind, weil ich hatte auch das DGGBB oder so ähnlich. Das war das deutsche große Bums- und Ballerspiel. Das war quasi so eine freakige Variante von Gauntlet mit Neonfarben und sowas und eigentlich eher coolerer Grafik, aber das war wohl so ein, das habe ich sehr geliebt. Gauntlet selbst war, glaube ich, also war ein Riesending, hatte ich mal so wahrgenommen, ein ganz wichtiges Spiel, aber ich habe das nicht so viel gespielt.
Ja, definitiv ein Eintrag wert hier bei unserer Aufzählung. Markus, 16.10., ein schwarzer Tag, oder?
Ja, das war für mich tatsächlich ein schwarzer Tag. Am 16.10., da ist nämlich Ace Frehley, beziehungsweise Paul Daniel Frehley, genannt Ace, gestorben. Der ist 74 geworden. Wer den nicht kennt, ich behaupte mal, die meisten, die grob in unserem Alter sind, die werden ihn zumindest optisch kennen. Das war nämlich der originale Gitarrist der Band Kiss, der mit dem silbernen Make-up, also weiß und silber im Gesicht. Und der war immer mein Lieblingsmember von Kiss. Ich mochte den immer am liebsten. Der hat so eine geile, wenn der gesungen hat, immer sowas leicht Leierndes und sowas, ja, sowas leicht Versoffenes. Und wir haben ja heute schon viele prominenten Tode erwähnt. Und meistens treffen mich prominenten Tode wenig. Ich muss aber sagen, dass mich der Tod von Ace Frehley damals, als ich das erfahren habe, so richtig krass getroffen hat. Ich war richtig traurig. Also ich war wirklich traurig, als der gestorben ist. Ich habe auf der Arbeit gesessen und habe mir dann Kopfhörer reingemacht und habe den restlichen Tag, ja, die ganze Zeit nur noch Ace Frehley Songs gehört. Und es hat mich einfach extrem mitgenommen. Ja, das war echte Trauer. Also das habe ich so bei einem Prominenten sehr selten. Und das Ding ist, ich habe ja vorhin auch schon ein paar Mal gesagt, dass Leute wie Gene Hackman oder so, die haben ja nichts mehr gemacht. Und gerade bei einem Ace Frehley, der war 74, der hat ja noch Alben veröffentlicht. Also es ist ja nicht so, dass der irgendwie seit Jahren weg vom Fenster war. Der hat immer wieder Alben veröffentlicht, auch coole Alben, die ich mochte. Der war zwar nicht mehr bei Kiss dabei, aber Der hat Solo-Alben veröffentlicht. Ich mochte die und ja, darum kann ich nur sagen, ich bin großer Kiss-Fan. Das war meine erste Band, die irgendwie was mit harter Musik zu tun hatte, die ich gehört habe. Ich liebe die Band und das hat mich einfach extrem mitgenommen. Darum wollte ich das hier unbedingt mit drin haben. Also,
wer von denen war das denn? War das die Katze?
Nein, ich habe ja gesagt, der Spaceman war das, Space Ace, der mit dem silbernen Make-up.
Also ich kann die zum Beispiel überhaupt nicht unterscheiden. Ich wüsste nicht, wovon du redest. Also für mich sind es vier Typen, die geschminkt sind und lange schwarze Haare haben. Ich könnte noch nicht mal sagen, wer wie und...
Der eine hat eine lange Zunge, der eine hat einen Stern im Gesicht und ist der Hübsche. Dann gibt es die Katze, die Sebo gerade schon erwähnt hat. Und es gibt Space Ace und das ist derjenige, der leider gestorben ist. Ja, okay. Der eine, der ja auch ein sehr wegweisender Gitarrist gewesen ist, der einen ganz eigenen Stil hatte. Ich habe mal irgendwann gelesen, dass sein Nachfolger, der Bruce Kulick, der in den 80ern Gitarrist bei Kiss gewesen ist, der soll der technisch bessere Gitarrist gewesen sein, aber Ace Frehley hat einfach sehr viel Seele in seinem Spiel gehabt, sehr viel Herz. Also ja, man merkt einfach, wenn Ace Frehley an der Gitarre ist, der hat immer mit einer Les Paul gespielt und der hat einen ganz eigenen Stil und Ace Frehley ist einfach...
Ja, man merkt, dass es dir nahe geht. Grund genug, zu einem erfreulicheren Thema überzuleiten. Am 17.10., da waren Markus und ich unterwegs als Retro Boys auf der Amiga 40 in Mönchengladbach. Wir haben den Amiga 1000 vorhin schon erwähnt, der ist 40 geworden. Und aus diesem Anlass gab es dort eine Veranstaltung, ein tolles Event, eine Convention rund um den Amiga. Und ja, da sind wir hingefahren, wir zwei.
Ja.
Und das war sehr, sehr cool. Wir haben da ganz viele tolle Leute getroffen. Richard Löwenstein war da und Hans Ippisch natürlich.
Ja, die Factor 5 Crew, ne? Chris Hülsbeck war da. Wir haben mit Chris Hülsbeck gesprochen, Stu Cambridge.
Also die ganz großen, also alles, was irgendwie Rang und Namen hat in der Amiga-Bubble, war da. Ist auch die größte Amiga-Veranstaltung weltweit, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das war wirklich cool. Das hat wirklich Spaß gemacht. Da hat nicht nur Hans Ippisch sein Buch vorgestellt. Es wurde auch der neue Amiga Joker released auf dieser Veranstaltung.
Wo wir übrigens eine Werbeanzeige drin haben. Also wer den durchblättert, der könnte durchaus eine ganzseitige Anzeige von uns finden.
Ja, das stimmt. Ja, man kam mal in die Gelegenheit, einfach mit Menschen aus der Szene, also aus der Entwicklerszene, aus der damaligen Szene zu sprechen. Das war sehr, sehr cool. Du hast Chris Hülsbeck gerade schon genannt, aber auch ein Rudi Stemmer war da. Das hat auch Spaß gemacht, mit ihm zu quatschen.
Ja, der war super.
Ich konnte mir endlich meine Canberra-Box unterschreiben lassen von Stu Cambridge. Das ist der Grafiker von Sensible Software.
Ja, und ich habe meine Beneath a Steel Skybox unterschreiben lassen von Tim. Sein Nachname fällt mir gerade nicht ein. Man möge mir verzeihen. Und der hat sich meine Box angeguckt und ich habe ihn noch gefragt, weil ich habe das Ding als PC-Big Box. Das ist mein einziges Diskettenspiel auf PC oder für den PC. Und das habe ich aufgehoben. Ich weiß auch nicht genau warum. Also ganz viel ist irgendwann mal weggekommen, aber das habe ich immer aufgehoben. Und als ich ihn habe unterschreiben lassen, da hat er sich die Box angeguckt und meinte, Mann, die ist ja richtig gut erhalten, die könnte mittlerweile was wert sein. Die sieht besser aus als die, die ich zu Hause habe. War schon ein bisschen witzig.
Ja, also rundum gelungene Veranstaltung, bin ich froh, dass wir da waren, hat sich sehr gelohnt. Schön, was auch mal ein paar Hörer zu treffen.
Stimmt.
Liebe Grüße an den Putzi und den Chris, die wir so im Laufe der Jahre auf Twitter beziehungsweise inzwischen bei Blue Sky kennengelernt haben. Also ja, jederzeit wieder.
Auf jeden Fall, ich bin dabei, wenn die Amiga 41, 42 oder was auch immer sie als nächstes machen, wir fahren da wieder hin und vielleicht kriegen wir es ja dieses Mal hin, da auch zu übernachten, weil das war ähnlich wie die Nordcon der Stay Forever Jungs, war auch das eine zweitägige Veranstaltung, eigentlich sogar dreitägig, ne? Ja. Die haben ja Freitagabend schon mit so einer Vorparty irgendwie angefangen und dann ging's Samstag, Sonntag und wir sind da ja angekommen, obwohl, nein, eigentlich können unsere Hörer dieses Event nachhören, weil wir haben ja eine ganze Folge dazu gemacht. Wir brauchen das hier gar nicht so ausbreiten, wie wir es so fanden. Haben wir jetzt schon ein bisschen gemacht, aber hört einfach die Folge, die ist gut geworden.
Genau, da könnt ihr dann auch nochmal die eben genannten prominenten Stimmen hören. Wir haben nämlich unser Zoom dabei gehabt und konnten da ein paar Fragen stellen. Und weil es gerade ganz gut passt, nehme ich die nächste Meldung auch gleich noch mit. Am 18.10. ist nämlich auch Die Siedler 2 erschienen für den Amiga nativ. Und auch das wurde auf der Amiga 40 mehr oder weniger veröffentlicht oder vorgestellt. Das ist ein Spiel, was man tatsächlich auf der Original-Hardware spielen kann, wenn man ihn ein bisschen aufmotzt, so wie ich das richtig verstanden habe.
Ja, auf einem Barebone, so wie wir ihn hatten, könntest du es nicht spielen. Du brauchst eine Festplatte, glaube ich, ne?
Ja. Und einen ziemlich aufgemotzten 1200er, glaube ich, ne?
Mhm.
Also das brauchst du schon. Aber trotzdem irgendwie, ja, eine ganz, ganz schöne Angelegenheit, dass man sich dem Spiel nochmal angenommen hat, weil das, glaube ich, auch damals immer mal im Gespräch war, dass es noch für den Amiga erscheinen sollte. Also der erste Teil ist ja auf dem Amiga zuerst erschienen und der zweite dann eben nicht mehr. Und ja, jetzt nach vielen, vielen Jahren ist es dann endlich soweit gewesen. Ich habe das Spiel nie gespielt. Ich war immer großer Fan des ersten Teils. Vielleicht habe ich es auch mal gespielt, aber zumindest kann ich mich nicht nennenswert dran erinnern. Aber ja, trotzdem schön.
Aber man muss auch dazu sagen, das ist ja offiziell erschienen, ne? Das ist genau. Mit Lizenz und allem, was dazu gehört. Ja. Das ist nicht einfach irgendein Fanprojekt, wo Leute eine Portierung gemacht haben, so zu Hause im Keller. Das ist schon richtig groß und offiziell und in einer Big Box und allem, was dazu gehört.
Genau, konnte man da auch kaufen, ne?
Genau.
Ich wundere mich gerade, das hat aber kein Jubiläum oder sowas. Das ist einfach nur rausgekommen. Das ist quasi eins der wenigen Spiele, die Retro sind, die dieses Jahr erschienen sind, die wir jetzt hier in der Liste haben.
Exakt.
Am selben Tag, nur 40 Jahre früher, erschien das NES in den USA. Es war schon 2 Jahre zuvor in Japan erschienen. Aber ich glaube, in den USA hat es auch nochmal entscheidend was bewirkt, nämlich, dass es überhaupt eine Videospielindustrie gibt, in Abgrenzung zur Computerspielindustrie. Da hat Nintendo wirklich dafür gesorgt, dass mit Qualitätskontrolle und Knebelverträgen der ganze Videospiel-Crash von den Jahren zuvor etwas aufgefangen wird und wir heutzutage so etwas haben wie eben die ganzen Nachfolger. Also alles, was von Nintendo selbst kam, aber auch Sega als Konkurrenz und Microsoft und Sony, die sind alle quasi im Windschatten des NES nach und nach erschienen.
Tolle Konsole, strahlt für mich wie fast jedes Nintendo-Produkt so eine Wärme aus, so eine Nostalgie. Ich habe selber ja keins gehabt, aber mein sehr guter Kumpel Tanner damals in der 5. Klasse, das war so 1990, also auch schon 4 Jahre später. Für mich fühlte sich das aber immer noch an, als wäre es irgendwie der heiße Scheiß, weil es auch so die erste echte Konsole war, auf der ich gespielt habe. Also ich mag das NES sehr, sehr gerne. Ich finde, es hat einen unglaublich geilen Formfaktor. Ich mag dieses kantige, große, grobschlächtrige. Ich mag auch diese riesigen Cartridges, die man da reinschiebt, muss man ja wirklich sagen.
Und also, runterdrückt.
Und runterdrückt mit diesem geilen Geräusch, diese Federung, die da so hörbar ist tatsächlich. Also ja, für mich eine ganz, ganz tolle Konsole, auf die ich immer mal wieder ganz gerne, wenn auch emuliert, zurückkomme.
Nach dem Atari VCS oder 2600 war das einfach mal so das erste Mal, dass Videospiele wirklich schön waren.
Mhm. Ja.
Ich fand das NES immer so ein bisschen deprimierend. Also ich fand das cool, damit zu spielen. Ein Bekannter hatte das, der war Zahnarztsohn und reich und deswegen hatte er ein NES. Und da konnte ich immer auf den Geburtstag vorbeigucken und dann das mal spielen. Oder auch bei Spielzeuggeschäft hier in Hildesheim gab es auch immer ein NES, das aufgehoben war. Ich fand aber immer das NES irgendwie deprimierend, weil das so traurige Farben hatte. Für mich war das sehr viel grau und grün und braun irgendwie
grün?
So. Und ich finde, ja.
Also die Farbpalette.
Ich erinnere mich da zum Beispiel an, ja.
Ach so, genau. Okay, ich dachte, das Gerät an sich.
Die Spiele selbst. Nee, ja, sowas wie Kid Icarus und auch Zelda oder auch Mario war vollkommen okay, ehrlich gesagt. Aber alle anderen fand ich, wirkten irgendwie so ein bisschen so traurig und trist. Ich weiß nicht, das ist irgendwie meine Verbindung mit dem NES, ganz komisch. Aber ich hatte ja auch schon einen geilen Atari ST zu Hause. Weiß ich nicht, da hat mich das NES einfach nicht so geflasht. Es war halt eine Konsole und was anderes und was Cooles, aber irgendwie nichts Begehrenswertes in meinen Augen.
Naja, ich glaube, das hat wirklich viel mit der Sozialisierung zu tun. Ich habe da gar keine tristen und nur sehr warme Erinnerungen dran.
Witzig, ich wollte ja auch gar nicht, ich fand das nur so witzig, weil das so konträr in meinem Kopf verankert war, weil ich das bei dir gehört habe und dachte ich mir, Mensch, krass, bei mir ganz anders.
Also ich hätte das bei einem C64 nachvollziehen können. Auch der hat für mich eine Relevanz und der strahlt für mich Wärme und Nostalgie aus. Aber da hätte ich das nachvollziehen können, weil da ist tatsächlich die Farbpalette ja so ein bisschen ausgewaschen und ja nicht so richtig gesättigt. Und alles sieht so ein bisschen aus wie mit einem Grauschleier. Aber beim NES sehe ich das gar nicht, ehrlich gesagt. Aber gut, das ist auch ein bisschen, ja, wie man das vielleicht auch so in Erinnerung hat oder was man damals auch so im Vergleich hatte vielleicht. Du sagst, du hattest einen Atari.
Aber das ist ganz interessant, weil du den Atari erwähnst. Ich hatte ja nun in der Zeit einen Amiga und die Geräte waren ja, auch wenn der Amiga natürlich viel, 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 viel besser war, Sorry. Aber die Geräte waren sich ja schon ähnlich. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich damals, da war ich großer Jump'n'Run-Fan. Und das war so die Zeit, als ein Super Mario 3 herauskam. Und ich glaube, das habe ich auch im Podcast schon mal erzählt. Tobi, du hattest in der Zeit das Gerät ausgeliehen. Mhm. Und ich habe bei dir Super Mario 3 gespielt. Und ich war so unfassbar neidisch auf Super Mario 3. Und zeitgleich gab es im Kaufhaus Sonic. Also habe ich im Kaufhaus auf Mega Drive Sonic gespielt. Und das waren so meine zwei Referenz-Jump'n'Runs, wo ich gedacht habe, okay, Mario, klar, relativ langsam, aber auf eine gute Weise. Und Sonic, super schön und bunt und schnell und einfach cool. Und auf dem Amiga hatte ich sowas überhaupt nicht. Da gab es solche Jump'n'Runs nicht. Die haben das dann probiert mit irgendwelchen Maskottchen-Jump'n'Runs. Da haben wir uns ja schon ganz oft drüber unterhalten. Aber wirklich, dass ich gedacht habe, ja, dieses Spiel schafft es. Das gab es einfach nicht. Und da habe ich immer neidisch zum NES rüber geschielt, obwohl ich ein Master System auch zu Hause hatte und mit Alex Kidd in Shinobi World für mich aus heutiger Sicht eines der tollsten Jump'n'Runs überhaupt hatte. Aber trotzdem war Mario 3, das war einfach, das war wow. Mhm.
Ja, das ist tatsächlich so. Also nicht nur grafisch unbedingt, also gerade wenn man jetzt so den Vergleich zieht zu Sonic, was du ja parallel gespielt hast, scheinbar, oder Dingen auf dem Amiga, die ja auch augenscheinlich besser aussahen als Super Mario 3, also rein grafisch, rein optisch.
Wobei Super Mario 3 schon schön aussah fürs NES.
Aber allein die Farbpalette und die Texturierung und die Schattierung und so, das sah auf Amiga natürlich schon ein bisschen geiler aus, irgendwie Transparenzen und sowas. Aber Super Mario 3 hatte ja nun auch wirklich ein unfassbar gutes Gameplay. Das war unfassbar gut ausbalanciert, hatte Spieltiefe. Also das war einfach ein richtig, richtig gutes Spiel.
Ja.
Kann ich also sehr gut nachvollziehen, dein Neid. Aber ja, so viel zum NES. Wir sind ein bisschen abgedriftet.
Ist nicht schlimm.
Schauen wir doch lieber noch mal weiter auf den letzten Tag, auf den letzten Eintrag hier im Oktober.
Oh ja, das ist der 24.10. Und da hat Retro Games, übrigens weiterhin der coolste Name für eine Firma, den man überhaupt haben kann,
ja.
Nicht. Tut mir leid. Dies ist die Firma, die den A500 Mini damals rausgebracht hat. Tobi, da haben wir 3 Folgen drüber gemacht. Ja. Das war eine schöne Zeit damals.
Im Auto?
Ja, ja. 2 Folgen davon haben wir im Auto gemacht, richtig. Und die haben am 24.10. den A1200 Mini angekündigt. Und der kann mittlerweile sogar vorbestellt werden, seit dem 10.11., um genau zu sein, und soll oder wird 190 Euro kosten, wird am 16. Juni erscheinen, nächsten Jahres, also 26. Ich habe den auch schon vorbestellt. Mhm. Und der heißt zwar A1200 Mini, heißt der eigentlich wirklich A1200 Mini?
Ich glaube, er heißt nur The A1200, glaube ich.
Weil so Mini ist der nämlich gar nicht. Das ist ein A1200, ja, ein A1200 im Vergleich zu einem A500 ist ja schon Mini, wenn du das Original jetzt nimmst. Aber das Ding hat eine voll funktionierende Tastatur. Das wird neue Spiele drauf haben. 25? Bin mir gerade gar nicht sicher.
Ich glaube, ja.
Auch ein paar richtig gute Spiele sind da drauf. Auch dann deutsche Versionen von den Spielen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Irgendwas Adventuriges war da drauf. War Beneath the Steel Sky war, glaube ich, auch unter anderem mit dabei.
Defender of the Crown ist drauf.
Also wirklich ein paar ganz geile Spiele. Aber ey, am Ende des Tages kannst du ja sowieso mit dem USB-Stick alles spielen, was du willst.
Genau.
Aber ich muss sagen, irgendwie, ich war mir nicht ganz sicher, will ich das Ding wirklich haben? Ich kann ja auch noch die Vorbestellung canceln oder ich kann da noch zurückschicken. Mhm. Aber irgendwie schon ein bisschen Bock auf das Ding.
Ja, geht mir genauso. Ich habe mich das auch gefragt. Ich habe nicht vorbestellt, aber ich werde es, glaube ich, auch schon noch machen. Ich bin eigentlich mit dem 500 Mini total zufrieden. Und wie du gerade gesagt hast, du kannst ja eh deine Spiele da drauf laden. Und dann ist es auch ein bisschen egal, was mitgeliefert wird an Games. Aber die integrierte Tastatur, die macht mich schon ein bisschen an, muss ich sagen. Klar, ich habe da jetzt auch irgendwie mit Bluetooth so ein kleines Mini-Ding dran angeschlossen. Mhm. Das funktioniert auch, aber es gibt schon Spiele, da sind Tastaturen nicht so unwichtig auf dem Amiga.
Ja.
Und die Fummelei mit diesem Bluetooth-Ding, die ist schon da. Also grundsätzlich ja, alles, was kabellos ist, funktioniert nicht immer hundertprozentig einwandfrei, zumindest bei mir nicht. Und es ist auch ein Teil mehr einfach, dass du da noch rumstehen hast, auf dem Schoß, neben dir, wie auch immer. Und ja, es ist schon geil, eine echte Amiga-Tastatur zu haben. Insofern glaube ich, könnte das Ding auch den 500er ablösen. Also beide werde ich mir bestimmt nicht hinstellen, also angeschlossen. Ja, ich glaube, ich lasse mich da auch schon noch zu hinreißen. Das Laufwerk hat sie leider nicht reingeschafft.
Ja, wollte ich gerade sagen, ja, leider.
Hoch heiß besprochen im Vorfeld und sich auch gewünscht von vielen, aber aus nachvollziehbaren Gründen gibt es natürlich kein Diskettenlaufwerk, aber immer eine Tastatur und ja, ich glaube, das wird gut.
Ja, ich glaube auch, das wird gut. Da machen wir auch wieder eine Folge zu.
Ja, wieder drei, wieder im Auto.
Vielleicht machen wir auch nur eine. Ja. Wir wissen ja schon, was kommt, also wir wissen ja schon, welche Spiele darauf sein werden.
Ja, das stimmt. Ja, also endlich mal eine gute Nachricht.
So, dann sind wir durch mit dem Oktober, dann gehen wir mal in den November, oder?
Ja. Nochmal kurz Windows, am 20.11. vor 40 Jahren, da ist das originale, klassische Windows erschienen. Also das, was die meisten von uns, also ich zumindest, nicht mehr benutzt haben. Das war dann doch irgendwie vor meiner Zeit.
Deutlich.
Und das geht ja immer so als eines der ersten Betriebssysteme, was so als ja mit einer grafischen Benutzung funktioniert hat, mit einem echten GUI. Es gab aber auch tatsächlich schon Betriebssysteme vorher, die das ganz ähnlich gemacht haben. MacOS Classic zum Beispiel ist ein Jahr vorher erschienen. Das hat das auch schon vorgemacht. Insofern ja, kann ich da auch gar nicht so viel zu sagen. Ich fürchte, ihr auch nicht, wenn ich euch so anschaue.
Nicht wirklich. Ich glaube, ich habe gehört, dass das erste Windows gar nicht veränderbare Fenster hatte, obwohl es Windows hieß. Aber macOS Classic hatte das zuvor und hieß nicht Windows.
Mhm. Stimmt, ja.
Also der Atari hatte ja auch schon eine grafische Benutzeroberfläche, die auch mit Ordnern und sowas gearbeitet hat. Also das war, und war das 84 oder sowas. Also gab es auch schon, bevor Windows das hatte.
Ja. Tja, nur mit dem Unterschied, dass Windows bzw. Microsoft unter Bill Gates da irgendwas anders gemacht hat, denn ja, es hat es immerhin in die Welt geschafft und ist ja, glaube ich, auch so ziemlich jedem Computer installiert. Insofern, ja, ist das schon eine Meldung wert und durchaus relevant.
Ja, und dann kommen wir zum 23.11. Da haben wir leider wieder eine Todesmeldung. Da ist Udo Kier gestorben. Der ist 81 geworden. Und Udo Kier, den, ich finde, das ist so einer, den kann man kennen, muss man aber nicht zwingend. Ich habe den das erste Mal so ganz bewusst wahrgenommen in Blade, in dem originalen ersten Blade von 98? Da hat er den bösen Obervampir gespielt, der dann, also den Oberobervampir, der dann vom Hauptantagonisten umgebracht wird. Und wir haben ja wenig Deutsche in Hollywood und das ist so einer, der es geschafft hat. Nie zu den ganz Großen gehört hat, aber schon in großen Produktionen mitgespielt hat. Wie gesagt, in Blade, der hat auch in End of Days mitgespielt mit Arnold Schwarzenegger. Der hat in der Serie Sequest mitgespielt, in Barbed Wire hat er mitgespielt mit Pamela Anderson. Der hat in Deutschland auch im großen, Tobi, das wird dich freuen, die Einsteiger mitgespielt. Hat auch in Kir Royal, das ist so eine 80er Jahre Fernsehreihe mit, wie hieß er denn nochmal, dieser Österreicher?
Ja, ja.
Und der hat auch in, und da sieht man auch wieder, wie international der unterwegs gewesen ist, in den 70ern in Die Geschichte der O hat er mitgespielt. Diesem französischen Softsex-Film, der in dieser Welle nach der, nach Emmanuel gekommen ist.
Ja, oh Gott. Der war tatsächlich sehr vielseitig unterwegs. Also wir haben jetzt ein paar Namen gehört. Da war die deutsche Serie dabei. Da war cheesy Kram wie Die Einsteiger oder Barbed Wire dabei. Da waren Serien, aber auch große Blockbuster, ne? End of Days zum Beispiel, also schon namhaftes Zeug. Aber er war auch so ein bisschen im Independent-Bereich unterwegs, im Arthouse-Bereich. Also war da mit Rainer Werner Fassbinder, Lars von Trier, Werner Herzog, aber auch dem Schlingensief unterwegs. Also schon sehr umtriebig und ich würde auch behaupten, den hat jeder bestimmt mal gesehen. Der hat ja nun ein sehr markantes Gesicht, die Augen vor allem.
Das ja, finde ich auch.
Schon sehr, sehr,
sehr weit auseinanderstehende Augen irgendwie und irgendwie ein bisschen, also der war schon prädestiniert für Schurken. Er hat ja, fiese Augen gehabt.
Auf jeden Fall. Der hat so eine fiese Aura irgendwie um sich gehabt. Also den hat bestimmt jeder mal irgendwie gesehen in dem einen oder anderen Film, aber ja, immer so ein bisschen zweite Reihe. Aber in Hollywood und ja, in Hollywood zweite Geige ist ja schon besser als, naja.
Erste Geige in Deutschland, muss man sagen.
Ja, super freaky. Also ich dachte auch, so Udo Kier ist für mich so eine ganz große Nummer, unheimlich wichtiger Darsteller, super präsenter Darsteller. Aber als Markus eben hatte Blade, ich so, was ist der Blade mit? Keine Ahnung. Und ich hätte jetzt auch aus dem Stegreif gar nicht, ich glaube, ich hätte aus Gründen leider Iron Sky nennen müssen, der leider voll scheiße ist. Aber da hatte ich ihn noch aktiv in Erinnerung. Ich habe gerade mal geguckt, der junge Mann hat in 236 Filmen mitgespielt und toppt dann sogar noch, ich glaube, Michael Madsen war es vorne, oder in die Weber in 200 Filmen dabei.
Ja, Michael Madsen war es.
Einer unserer toten Menschen. Ja. Also, das ist, also für mich war Udo Kier auch immer so ein B-Filmdarsteller. Auch der, also auch in italienischen Filmen mitgespielt hat, der irgendwie überall unterwegs war und den man sich aber instant gemerkt hat. Ich mochte den immer. Für mich war der irgendwie immer wichtig, weil der auch einfach immer schon mit dabei war, seit ich Filme gucke. Aber witzig. Ja, ich hätte jetzt auch aktiv gar keinen Film nennen können, wo Udo Kier jetzt besonders groß drin vorkommt.
Außer Kier Royal vielleicht.
Badumtsch.
Aber er ging mir so wie Markus. Also ich hätte auch einzig Blade zuordnen können. Da habe ich mir den gemerkt als Mafia-Vampir-Paten irgendwie. Aber aus den anderen Filmen, ja, ist das auch irgendwie nicht in meiner Erinnerung gewesen.
Wir gehen mal in den Dezember, würde ich sagen.
Endspurt.
Ja.
9.12. Noch ein großes Echtzeitstrategiespiel wird 30. Warcraft 2 von Blizzard Entertainment. Und das war ja so ein bisschen damals, ja, ähnliches Release-Datum mit Command & Conquer. War ja so ein bisschen eine Philosophiefrage, spielst du Warcraft oder Command & Conquer? Man musste sich jetzt nicht entscheiden, wahrscheinlich hat man eh beides gehabt. Aber die, ja, haben sich schon so ein bisschen gefühltes Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert, hatte ich zumindest mal so den Eindruck. Und Warcraft hatte bei mir immer so ein bisschen mehr den Stein im Brett, bis dann Red Alert kam. Aber bis dahin fand ich Warcraft 2 schon echt ein geiles Spiel. Ich mochte das Setting irgendwie gerne, also dieses Fantasy-Setting. Und es war auch einfach sehr, sehr liebevoll umgesetzt. Es sah toll aus, hatte eine geile Sprachausgabe und eine geile Synchro auch auf Deutsch.
Vor allen Dingen von Tomek.
Vor allem von Tomek, ja, das lassen wir aber so ein bisschen jetzt unter den Teppich gekehrt. Ja, einfach ein sehr, sehr cooles Echtzeitstrategiespiel mit großen Sprites und geilen Animationen. Also das ist alles so aus der Erinnerung. Ich habe das lange nicht gesehen. Ich müsste mir eigentlich mal so ein Let's Play oder so angucken. Aber ich glaube, das kann auch heute noch was.
Ich habe lieber Command & Conquer gespielt als Warcraft, aber habe lieber StarCraft gespielt als Command & Conquer. Mhm. Also für mich ist StarCraft weiterhin
ja,
Peak.
Da bin ich ja nie so warm mit geworden, so richtig.
Ja, traurig.
Tausendmal erzählt.
Ich habe immer das Gefühl, Warcraft ist ja mit Warcraft 3 erst so richtig groß geworden.
Ist das so?
Das war halt so da. 1 und 2 waren ja, für mich war das Gefühl so. Also Warcraft 2 so.
Das ist aber wirklich nur ein Gefühl.
War ja noch so ein,
also bei mir hat's mit Warcraft 3 dann aufgehört.
Ja, Warcraft 3 war schon richtig, richtig groß. Da hat Sebo schon recht. Aber ja. Warcraft 2 war auch schon richtig groß.
Ja?
Ja.
Ah, okay. Ne, ich fand halt, Warcraft 2 hat so gegen Command & Conquer halt komplett abgestunken, weil es halt so hässlich war im Vergleich. Das hat ja, Command & Conquer hat ja so geile Render-Einheiten und coole, moderne Grafik und Warcraft 2 wirkte halt so sehr oldschoolig im Vergleich dazu.
Echt? Ich habe das ja gerade gesagt, ich habe es ja gerade so gelobt, die Grafik und die liebevolle Umsetzung. Ich habe das komplett anders in Erinnerung. Aber vielleicht muss ich auch an die Command & Conquer VGA-Version denken, das mag sein.
Ich fand halt Command & Conquer trotzdem vom Stil her irgendwie so viel geiler und futuristischer, aber es war ja auch geil und futuristisch und Warcraft verliert mir für mich einfach schon, weil es Fantasy ist und ich ja Fantasy viel weniger mag als Science Fiction. Und Markus, ist StarCraft nicht erst viel später rausgekommen als Command & Conquer
Warcraft 2? Ja, ja, ist es.
97 oder so.
Ach so, weil du das immer vergleichst.
Ja, es sind halt die drei großen Franchises, Echtzeitstrategie der damaligen Zeit und das gehört für mich alles zusammen. Und ja, ich habe zuerst, ich glaube, ich habe zuerst Command & Conquer gespielt, dann habe ich Warcraft 2 gespielt und dann habe ich irgendwann StarCraft gespielt und StarCraft war für mich halt King. Und also, beziehungsweise davor habe ich natürlich noch Doom 2 gespielt.
Und meistens hast du dich ja auch, weil die sich ja vom Gameplay dann doch alle recht ähnlich waren, eher nach Setting und Story so ein bisschen entschieden. Also du sagst gerade, Science Fiction hat dich mehr angesprochen als Fantasy. Hast du natürlich Command & Conquer oder wahrscheinlich später auch StarCraft gespielt. Bei mir war es eher umgekehrt. Ich fand dieses Fantasy-Setting irgendwie geil. Weil spielerisch hat sich das ja gar nicht so viel genommen. Es war ja immer irgendwie irgendwas abbauen und Einheiten produzieren und gib ihm.
Ja, ich glaube, spielerisch war Warcraft 2 sogar besser. Also ich glaube, das war sogar richtig gut. Aber bei mir hat einfach Command & Conquer mehr geklickt. Ich habe die damals alle gerne gespielt. Also das Echtzeitstrategiespiel war so ein Ding. Ich weiß auch, dass ich Kill Crush und Destroy noch total gerne mochte. Und dann wie hieß das, Dark Minds oder Dark Hive?
Oder Zed.
Das fand ich auch total
cool.
Zed fand ich scheiße, weil es so schwer war. Das hat man ja, also gefühlt ist man ja bei Zed nur gescheitert. Ja. Das fand ich doof. Also cool, weil es so ein geiles Renner-Intro hatte, mit diesen Robotern, die auch irgendwie so Öl- oder Bierdosen dann da hatten. Das fand ich toll. Aber ja, Warcraft 2, ich hätte das jetzt nicht so präsent. Für mich war, wie gesagt, Warcraft 3 war so der Teil, wo Warcraft so plötzlich komplett durch die Decke gegangen ist und eigentlich alle anderen einpacken konnten.
Na gut.
Dann kommen wir nochmal zum 12.12. und haben nochmal was ganz Aktuelles, denn am 12.12. ist mit ein bisschen Verspätung endlich Terminator 2D erschienen. No Fate von unseren guten Freunden vom Bitmap Bureau.
Unsere Bros, könnte man
ja
sagen.
Richtig. Wir haben ja damals eine Folge zu Xenocrisis gemacht und da haben wir ja auch mit dem Mike Tucker gesprochen. Und wir haben ja auch schon eine Folge zu Final Vendetta gemacht, der Sebo und ich, und haben das Spiel damals auch verlost. Und Sebo, du hast Terminator 2D schon gespielt. Da erzählen wir jetzt aber nicht groß was drüber, denn da könnte ja Anfang nächsten Jahres auch was kommen.
Ja, denke ich, machen wir, ne? Also ja, ich habe mir das direkt ziemlich am Release-Tag gekauft. Ich fand irgendwie, die Trailer sahen so ganz cool aus und ich dachte mir, oh nice, und so ein 2D-Shooter, aber in modern, voll Bock drauf. Und du hast das dann irgendwie im Gruppenchat erwähnt, man könnte ja mal eventuell, und das war für mich so der Punkt, wo ich dachte, ich sitze ja eh davor und überlege, dann mache ich das jetzt, weil dann hat es ja Sinn, dass ich das kaufe, weil dann kann ich ja auch darüber reden.
Dann kannst du es von der Steuer absetzen.
Und das machen wir nächstes Jahr.
Schön wär's. Ich war nur überrascht, es ist ein sehr kurzes Spiel geworden, so viel kann man vielleicht schon verraten. Ich habe das dann dachte, ich spiele das mal an und habe das an dem Abend quasi durch. Hätte ich nicht im letzten Level so verkackt.
Ja, voll cool. Also auch, dass sie sich da ausgerechnet Terminator 2 rausgepickt haben, das scheint ja immer noch sehr viel Strahlkraft zu haben. Markus, du hast mir das ja irgendwie vor ein paar Monaten schon mal gezeigt. Ich weiß nicht, irgendeine Ankündigung oder ein Trailer oder
ja,
was.
Ja, einen Trailer habe ich dir mal gezeigt.
Und ich mag das Franchise, ich mag auch vor allem diesen einen Film, Terminator 2, und finde es halt geil, dass sie sich genau den rausgepickt haben, weil das auch so ein schönes 90er-Ding ist, einfach so iconic 90er. Und da bin ich auch sehr gespannt. Ich habe es noch gar nicht gespielt und das auch zuletzt nicht verfolgt, so in der Berichterstattung. Aber ja, das finde ich auch sehr, sehr schön.
Kommt ganz gut weg.
Ja.
Wie Sebo sagt, bisschen kurz wird im Allgemeinen gesagt, aber an sich kommt es gut weg.
Das muss auch nicht schlimm sein, ne?
Nein, muss es auch nicht. Aber lass mal weitergehen.
Ja, es wird wieder traurig. Am 14.12. ist noch gar nicht lange her, da ist Rob Reiner gestorben mit 78 Jahren. Regisseur und Schauspieler, hat wahrscheinlich jeder mitbekommen, der in letzter Zeit ein bisschen Nachrichten oder Ähnliches konsumiert hat. Der Mann war sehr bekannt, unter anderem für seine Regiearbeiten bei Stand By Me, Harry and Sally, Misery, hat aber auch selbst geschauspielert in New Girl oder in The Wolf of Wall Street. Ich hatte den gar nicht so auf dem Schirm, aber ja, ein sehr, sehr renommierter und bekannter Regisseur. Und die Umstände, die zu seinem Tod geführt haben, die waren auch hier so ein bisschen ja weird und tragisch, denn er wurde erstochen aufgefunden. Und ja, so die letzten Ermittlungserkenntnisse, die besagen, dass wohl mutmaßlich sein Sohn da verantwortlich ist. Ich habe das nicht weiter verfolgt, keine Ahnung, was da Motiv sein könnte. Aber ja, sehr tragisch und schrecklich. Also wenn das sich bewahrheitet, dann...
Auch vor allen Dingen ist es auch tragisch, weil Rob Reiner ja auch einer ist, der zwar 78 gewesen ist, aber immer noch Filme gemacht hat. Der hat ja gerade zuletzt, du hast es hier jetzt gerade nicht erwähnt, die Fortsetzung seines Mockumentary-Kult-Hits This is Spinal Tap, also der, der Musik-Fake-Dokus erfunden hat im Prinzip. Wir drehen die Lautstärke auf 11, also der einzige Film in der IMDb, den man bis 11 bewerten kann. So einen Impact hatte das Ding. Da hat er jetzt ja gerade dieses Jahr erst die Fortsetzung, die späte Fortsetzung, The End Continues, unglaublich guter Untertitel, wie ich finde, veröffentlicht. Also das ist ja einer, der auch noch aktiv gewesen ist. Und das ist schon sehr schade. Das hat mich auch getroffen. Also da war ich nicht traurig wie bei Ace Frehley, aber trotzdem ein Tod, der mich getroffen hat, weil der hat einfach wirklich tolle Filme gemacht, ne? Tobi, du hast Stand By Me und Harry and Sally erwähnt, Misery, also der hat auch eine Bandbreite an Filmen, alleine an diesen drei Filmen, der hat mit Stand By Me einen der besten Coming-of-Age-Filme, zumindest der 80er gemacht, der hat mit Harry and Sally eine der besten romantischen Komödien überhaupt gemacht und der hat mit Misery einen der besten Horrorfilme überhaupt gemacht, den ich vor einiger Zeit mit meiner Freundin geguckt habe und die hat die ganze Zeit feuchte Handflächen gehabt, weil der so spannend gewesen ist, weil die so mitgefiebert hat.
Witzig, der kam letztens im Fernsehen, da habe ich den tatsächlich auch geguckt und habe dann im Nachhinein, das war jetzt gerade zu seinem Tod, haben sie den irgendwie ausgestrahlt. Irgendwie.
Ja.
Und habe dann gesehen, dass er auch mitgespielt hat im Film und dachte, hä, ja, also ist mir nicht aufgefallen. So viel, nee, mir
auch nicht.
So viel Schauspieler gibt's ja nicht, die kann man sich ganz gut merken. Tatsächlich ist er der Hubschrauberpilot,
ach,
der am Anfang mit dem Sheriff da über die, die verschneite Landschaft.
Okay.
Also eine sehr kleine Rolle.
Übrigens hat er auch, ist auch noch ganz, ganz witzig, das wusste ich vorher auch nicht. Wir kennen ja alle ein Herz und eine Seele, Ekel Alfred, ne? Mhm. Und das basiert ja auf einer englischen Serie und natürlich, wie immer bei solchen Sachen, gibt's auch ein US-Remake dieser Serie, was auch bahnbrechend in den USA gewesen ist, von 70 bis 79 oder von 71 bis 79 lief die. Und da hat er den Sohn gespielt. Da war er tatsächlich als Schauspieler, also das, was bei uns Dieter Krebs in der ersten Staffel gewesen ist, ist in der US-Version Rob Reiner gewesen.
Naja, okay. Wieder was gelernt.
Ja, ich wollte noch kurz erwähnen, ich habe dann nochmal geguckt, er hat natürlich auch den fantastischen Die Braut des Prinzen oder The Princess Bride gemacht. Großartig. Liebe ich total. Also vor allem die erste Hälfte ist unglaublich witzig und ich liebe einfach diesen Schnubbi-Typen, der da die ganzen Bösewichter mit Smartness überwältigt. Ganz toller Film mit Columbo, glaube ich. Ne? Das ist nicht hier Peter Falk. Liest der nicht die Geschichte vor seiner Tochter?
Oh, das kann sein. Ich habe den zu meiner Schande nie gesehen.
Oh, ja, der ist super. Und habt ihr das mitbekommen mit Trump? Und Rob Reiner und dass Trump getweetet hat, Rob Reiner wäre ja an Trump-Titis gestorben.
Ja, ja, ja.
Alter Falter.
Was der sich da geleistet hat jetzt in dem Zusammenhang. Also wie irgendwer das noch verteidigen kann, was der da drüben macht, ne, das ist mir ein Rätsel. Also es ist einfach nur widerlich, was dieser Mensch da drüben macht. Ja, also im Prinzip hat Trump gesagt, wenn ihr mich kritisiert, dann blüht euch das.
Grauenhaft. Ganz schrecklich. Ich finde Trump auch eine ganz schlimme Geschichte. Gut.
Was haben wir denn noch? Zwei Ereignisse stehen noch aus. Drei, wenn man es genau nimmt.
Dann ganz schnell, am 17.12. ist Jill Gerard gestorben mit 82 Jahren. Und ich habe so gedacht, Gil Gerard, hä? Kenn ich nicht, nie gehört. Das war Buck Rogers. Buck Rogers, eine super coole 80er Jahre Science-Fiction-Serie, die so im Fahrwasser von Star Wars und danach Kampfstern Galactica. Also wenn man Kampfstern Galactica und Buck Rogers sieht, dann sieht man ganz klar, dass das gleiche Special Effects Team ist. Die ganze Prämisse ist natürlich eine ganz andere, aber ich habe Buck Rogers geliebt als Kind, habe ich unglaublich gerne geguckt, sowohl den Film als auch die Serie. Und Sebo, du hattest die Titelmusik der Serie mal in einer unserer TV-Themes-Folgen dabei.
Bibidi, 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 bibidi.
Ja, richtig, richtig, richtig.
Ja, ja, ganz großartige Titelbild. Ich glaube, sowohl Film als auch Fernsehserie haben beide fantastische Titelbild. Ich habe Buck Rogers auch wahnsinnig gerne geguckt, mochte diesen komischen Umhängeroboter und den kleinen eierförmigen Roboter auch echt gerne. Ich habe keine Ahnung mehr, worum es ging, aber ich weiß, ich habe es gerne geschaut. Genauso wie ich Kampfstern Galactica auch gerne geschaut habe, aber auch keine Ahnung mehr habe, was da eigentlich los war, außer Zylonen und viel Silber und Glanz. Und Buck Rogers weiß ich auch noch, der hatte irgendwie einen Unfall im Weltraum und war im Eis und war dann wieder da und war einfach immer eine coole Socke, der dann da, keine Ahnung, das war so ein bisschen wie so Case of the Week, oder? War die so eine Art Space Detective oder Problem Solver oder sowas? Ich weiß es gar nicht mehr so.
Der war halt eingefroren, wie du gesagt hast, ist im 25. Jahrhundert wieder aufgewacht und die Erde war halt eine andere, ne? Und ist dann da Weltraummissionen geflogen und hat da seine Abenteuer erlebt.
Ah, witzig. Ist an mir komplett vorbeigezogen.
Echt?
Ja.
Musst du mal gucken, das ist echt gut.
Niemals
gesehen. Tobi, ich glaube, also du magst ja Kampfstern Galactica, ne?
Ja.
Ich glaube wirklich, Buck Rogers würde dir gefallen. Es ist schön campy, es ist witzig. Coole Typen, geile ist das schon 80er oder noch 70er?
79 hat's
okay.
gestartet. 79.
Geile Fernseheffekte, also es ist wirklich eine geile Serie.
Da habe ich jetzt ja schon zwei Empfehlungen mit Shogun zusammen.
Gab damals zwei echt schöne DVD-Boxen in so silbernen Schubern.
Stimmt.
Ich weiß noch, dass eine Ex-Freundin von mir gesagt hat, wenn ich mein Staatsexamen schaffe, dann schenkt sie mir die beiden Buck Rogers Staffeln. Die haben uns leider vorher getrennt, deswegen habe ich die Buck Rogers Staffel.
Oh Mann.
Ja, naja, man kann nicht immer gewinnen.
Na gut, vielleicht hole ich das mal nach. Und jetzt hoffen wir mal, dass der nächste und letzte Beitrag auch der letzte bleibt, denn wir sind ja zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, haben wir noch ein paar Tage, vielleicht passiert ja noch irgendwas, was wir jetzt nicht mehr in die Folge schafft, aber das ja ist dann vielleicht einfach so. Am 18.12. diesen Jahres ist noch ein Jubiläum zu verzeichnen. Der Weiße Hai startete im Kino 1975.
Gott, 50 Jahre.
Ja, das fand ich auch krass. Also wir sprechen ja oft so von 25, 35, wir hatten auch schon 40.
Ja, dabei. Wir hatten in dieser Folge aber ein paar 40er.
50 klingt wirklich alt.
Ja.
Und verrückt fand ich auch, dass der Roman noch älter ist. Das wundert mich nicht wirklich, aber dass er nur ein Jahr älter ist als der Film. Der ist nämlich von 1974, da ist er erschienen, von Peter Benchley. Der hat ihn verfasst und ja, exakt ein Jahr später kam der Weiße Hai dann als Film in die Kinos. Also 3 Monate danach startete direkt die Produktion. Und ja, der Weiße Hai, auch so ein Mega-Klassiker. Ich habe den damals gesehen, viel zu jung, also ich war 10 maximal. Da hätte ich den auf jeden Fall wahrscheinlich nicht sehen dürfen. Aber auch ein hervorragender Film, finde ich richtig, richtig, richtig gut. Auch heute noch kann man sich sehr gut angucken. Ich finde, die Effekte funktionieren auch noch total gut. Roy Scheider auch total gut in der Rolle, also als fast schon teilweise hysterischen Polizeichef, also richtig gut besetzt. Oder hier Red Grant, wie heißt er in Wirklichkeit?
Robert Shaw?
Robert Shaw, genau, als kauzigen Bootskapitän.
Quint.
Robert Shaw, für die es nicht wissen, der Antagonist aus Liebesgruß aus Moskau.
Genau, Red Grant. Einer meiner liebsten Henchmen aus allen Bond-Filmen, liebe ich.
Und sogar mit einer ganz guten Fortsetzung. Ich spreche vom zweiten Teil, der ist auch ganz gut. Gleiche Brei wie im ersten im Prinzip, aber trotzdem solide, kann man sich auch gut angucken.
Ja, der Weiße Hai, also der Originale, ist genial. Das ist ein wirklich überragender Film, der funktioniert. Ja, der ist langsamer erzählt, der ist 50 Jahre alt, ne, ganz klar, aber der funktioniert heute noch und dieser Film zeigt einfach, was Steven Spielberg für ein grandioser, begnadeter, überragender Regisseur einfach schon in ganz jungen Jahren gewesen ist. Das ist wirklich, wirklich gut.
Und auch ein Film, der was Impact angeht, seinesgleichen so, ne? Ob das Regiearbeit ist, ob das Bilder sind, dass es Pacing ist, aber auch was den Soundtrack angeht, das ist ja auch ein, ich weiß nicht, wie oft zitierter Soundtrack, den wahrscheinlich jeder kennt, also es ist ja im Prinzip ein Ton.
Zwei.
Oder zwei Töne, die sofort jeden, glaube ich, wissen lassen, um was es geht. Und der auch so ein bisschen was angerichtet hat, sicherlich für Menschen, die irgendwie im Meer schwimmen und so weiter.
Hat das, ja.
Ja, das ist ja ein toller Film.
Ja, ich habe den Weißen Hai erst ganz spät gesehen. Ich glaube, das erste Mal so vor 5, 6 Jahren vielleicht, weil ich immer dachte, der ist bestimmt voll langweilig, weil ich finde, Horrorfilme im Wasser sind doof. Weil ich will ja Blut und Gedärme sehen und im Wasser kommt dann immer so ein Fisch und dann beißt er irgendwen und dann ist da so eine rote Pfütze. Und dann denkst du, oh, können sie sich da auch sparen, voll langweilig. Ich fand den aber auch nicht schlecht. Also ich würde den jetzt nicht so in den Himmel loben. Ich erinnere mich ehrlich gesagt an nicht mehr so viel. Ich weiß, keiner soll baden, irgendwas ist da an der Küste los, die wollen da wie so eine Party feiern. Und irgendwas ist mit einem Boot und da ist eine Flasche, die was anrichtet, so eine Gasflasche oder sowas. Das ist, glaube ich, was ich noch so im Kopf habe. Ich fand den aber auch nicht schlecht, glaube ich. Ich weiß gar nicht, also ich glaube, ich habe den vielleicht als Kind mal zuteil, nie ganz. So einen sind, finde ich, nie ganz gesehen. Und wie gesagt, vor ein paar Jahren das erste Mal dann ganz. Und schlecht ist der sicher nicht. Ja, kein Film, mit dem ich groß geworden bin. Gefühlt war der halt schon alt, als ich schon ein Kind war.
Ja, klar.
Und hat mich deswegen gar nicht so gereiht.
Philippe, du guckst irgendwie so, als würdest du jetzt sagen, ich habe den nie gesehen.
Ich habe den mal gesehen, aber da ist gar nicht so viel von hängen geblieben. Ja klar, also diese Spannung dessen, was man nicht sehen kann, weil es unter der Oberfläche ist, die funktioniert heutzutage immer noch richtig gut. Besser als wenn man den ganzen Pappmaché-Hai die ganze Zeit sehen würde. Und we're gonna need a bigger boat.
Oh ja.
Das stimmt, ist auch geblieben für immer.
Ja, absolut. Ich finde, das ist auch fast auch nochmal eine ganze Folge wert.
Ja. Das ist wahr.
Können wir auf den Pile of Shame packen.
Apropos Pile of Shame, also wir haben hier noch ehrlicherweise einen letzten Punkt. Und der ist mit einem XX.12 gekennzeichnet, weil wir nicht so genau wussten, an welchem Datum man den einsortieren muss. Aber irgendwann im Dezember ist The Bard's Tale 40 geworden. Ich habe es der Vollständigkeit mit aufgenommen, weil es, glaube ich, sehr viele Menschen gibt, die das Spiel mögen und lieben. Ich kenne das Spiel nicht mal, also ich habe es nie gespielt. Ich kann dazu nichts sagen, aber ich wollte es einfach hier nicht so einsam stehen lassen.
Das seid ihr gegönnt.
Ja, es ist halt ein super bekanntes Rollenspiel und damals war es sehr groß und ich glaube, es gibt wenigstens 3 Teile davon und diverse Remakes und Neuauflagen, aber ich hab's auch vielleicht mal eine Viertelstunde gespielt als Kind und dann hat's mich nicht so abgeholt.
Ja, dann lassen wir das so stehen und haben es zumindest einmal genannt und sind durch mit 12 Monaten tatsächlich. Doch ganz schön viel geworden am Ende. Wir haben es ja vorhin schon prognostiziert, dass es dann doch mehr werden wird, als wir so anfangs gedacht haben. Und wir wollen natürlich auch nochmal so ganz kurz vielleicht ein bisschen zurückblicken auf das Jahr, auf dieses 6. Jahr, das ein Jahr gewesen ist, an dem wir uns Zeit genommen haben oder auch Zeit nehmen mussten, um so ein bisschen rum zu experimentieren. Wir haben vergleichsweise wenig über Spiele gesprochen, also reine Spielebesprechungen, was unter anderem auch dem Aufwand ehrlicherweise geschuldet war und vielen privaten Verpflichtungen, denen man so ausgesetzt ist.
Ja, und wir hatten ja auch eine Sommerpause.
Wir hatten eine Sommerpause. Insofern war das Ganze nicht ganz so spielelastig. Wir haben aber auch Neues ausprobiert. Wir haben zum Beispiel ein neues Format etabliert, unser erstes Mal, das wir jetzt schon 2-mal aufgenommen haben, das ganz gut ankommt, kann man glaube ich so sagen. Mhm. Wir hatten Gäste im Podcast. Wir hatten insgesamt ein sehr Amiga-lastiges Themenset, eventuell auch unsere Hauptbesetzung in diesem Jahr geschuldet so ein bisschen. Ich guck dich an, Markus. Also wir beide haben, glaube ich, in diesem Jahr prozentual gesehen die meisten Folgen gemeinsam gemacht und da wundert es natürlich nicht, dass da ordentlich was vom Amiga dabei ist. Aber wir kommen insofern nur, in Anführungszeichen, auf 7 Spielebesprechungen.
Naja, nur. Ist doch ja, okay.
2 Filme, 2 Musikfolgen. Da hätte ich gesagt, es waren mehr. Waren nur 2 am Ende. Dafür mit Gästen. Wir haben ja auch dieses Format so ein bisschen aufgebohrt. Wir hatten Fabian zu Gast, wir hatten Hans Ippisch zu Gast und wir hatten 3 Amiga-Sprechstunden.
Das wundert mich, dass wir nur 3 Amiga-Sprechstunden hatten.
Ja, wir hatten, also eine davon muss ja schon die, also 2 davon vielmehr müssen ja schon die Doppelausgaben mit Richard Löwenstein gewesen sein.
Ja, stimmt.
Als wir über den Joker gesprochen haben und wenn ich mich nicht verzählt habe, waren es tatsächlich nur 3. Vielleicht habe ich mir aber auch verzählt. Aber egal, ich hatte noch mal ein bisschen was zu sagen. Genau, das nur mal so als ganz nackte Zahlen und so ein bisschen ja Mini-Rückblick auf das, was gewesen ist. Wir haben es uns ja in den letzten Folgen so ein bisschen angewöhnt, aber auch unsere ganz persönlichen Podcast-Highlights noch mal zu nennen. Das möchten wir auch in diesem Jahr gerne beibehalten. Und ich gucke hier mal so in die Runde. Wer mag denn mal so sein ganz persönliches Podcast, ja, Revue passieren lassen?
Ja, ich kann dieses Jahr leider gar nicht viel sagen, weil ich ja mich doch sehr rar gemacht habe, was unter anderem daran liegt, dass ich, wieder Vater geworden bin. Jetzt inzwischen ist meine Tochter schon 2,5. Aber das nimmt halt doch viel Zeit ein im privaten Raum. Und mit 3 Kindern zu Hause wird die Zeit halt neben dem Job einfach echt knapp, vernünftig zu recherchieren. Ich merke das halt immer mehr. Und denke mal, wenn das Kind wieder älter ist, dann geht's auch wieder mehr. Aktuell war es bei mir halt wenig. Meine Highlights waren aber auf jeden Fall war die Folge mit Fabian Käufer. Das hat mir übelst Spaß gemacht. Würde ich gerne öfter machen, einfach Gäste dabei haben. Und ich finde, einen schöneren Start hätte man gar nicht hinlegen können, denn Fabian war ein ultra sympathischer Gast. Hat richtig viel Spaß mit ihm gemacht, aufzunehmen. Gerne auch mal wieder. Und natürlich wie immer die Quizfolge. Ist ja immer mein Highlight. Ich fragt euch gerne Löcher in den Bauch, ich sehe euch gerne leiden und schwitzen und nach Antworten ringen oder mir beweisen, dass ihr ja doch voll die Pros seid. Das waren meine Highlights, ja. Und ich kann ja mal hier offenlegen, ich habe ja in den Chats immer nach Spielebesprechungen gefordert, aber ich muss auch sagen, Tobi hat schon recht, recherchemäßig ist das bei uns ja doch immer sehr viel, weil wir ja doch ziemlich in die Tiefe gehen. Und ja, ich würde es mir wieder mehr wünschen, aber ich muss auch sagen, es ist halt echt ein Zeitfresser und aktuell schwierig. Naja.
Immerhin. Ich glaube, wir haben es ganz gut kompensiert, auch wenn wir nicht so viele Spiele dabei hatten. Wir haben ja dafür viele andere Sachen gemacht und ich glaube, das war auch okay in dem Umfang, wie wir das gemacht haben. Ich kann auch noch mal ganz kurz schauen. Also ich habe es gerade erwähnt, wir haben die Seems Like Yesterday aufgebohrt und haben dort seit diesem Jahr Gäste mit in der Aufnahme. Fabian Käufer und Hans Ippisch waren schon dabei. Im nächsten Jahr wird das sicherlich auch munter so weitergehen. Da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Das neue Format, das erste Mal, habe ich gerade auch schon kurz erwähnt. Das finde ich auch super. Ganz, ganz schön anekdotisch haben wir da über unsere ersten Erfahrungen am PC gesprochen oder zuletzt unser erstes Mal an dem Amiga, also Markus und ich zumindest. Das hat mir auch immer sehr großen Spaß gemacht und das wird uns sicherlich auch im nächsten Jahr noch weiter begleiten. Ein weiteres sehr Amiga-lastiges Spiel, was für mich ein Highlight gewesen ist, das war endlich mal mit jemandem Gebührendes über Traps and Treasures zu sprechen. Und wer könnte das anders sein als der Autor? Da habe ich mich ja mit dem Roman Werner getroffen und mit ihm ausführlich sein Spiel besprochen. Das hat mir auch sehr, sehr großen Spaß gemacht. Liebe Grüße an der Stelle. Ja, und unsere Unterwegsbesuche auf der Nordcon, aber auch auf der Amiga 40, das waren sicherlich auch zwei wichtige Highlights in diesem Jahr. Und ja, in dem Zusammenhang auch noch mal ganz kurz mein Amiga 40-Moment, als ich mit Chris Hülsbeck da an seinem Stand saß und er mir einen Keks, einen Cookie angeboten hat. Also wer hätte das gedacht, dass mir jemals die Legende Chris Hülsbeck einen Keks anbietet. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich darüber, dass unser Podcast langsam wächst und gedeiht. Also das kann wir natürlich sehen in Zahlen und an Aufrufen und Kommentaraktivitäten. Und das freut mich ganz besonders, dass das ganz organisch kommt und ganz unabhängig. Also wir sind ja quasi als absolute Greenhorns plötzlich irgendwie auf der Bühne aufgetaucht. Wir haben keine Vergangenheiten mit irgendwelchen Computerspielemagazinen. Niemand kannte uns und ich finde, ja, das, was man jetzt so an unseren Folgen-Setup sehen kann, aber auch an unseren Zahlen, kann sich das sehen lassen.
Ja.
Kann man ein bisschen stolz auf sich sein.
Gerade da kann ich mich anschließen, also dieses Gedeihen, dieses Sehen, okay, hey, man hat einen Meilenstein erreicht, wir haben bestimmte Abrufzahlen, die wir jeden Monat erreichen. Das ist schon cool, dass die Kurve weiterhin nach oben zeigt, zumindest insgesamt. Das freut mich auch sehr. Du hast die Stay Forever Convention erwähnt, du hast die Amiga 40 erwähnt, das waren auch auf jeden Fall Highlights für mich in diesem Jahr. Ansonsten möchte ich gerne einmal ganz kurz, wir haben einen relativ frischen Kommentar bekommen vom Fettenfürst 23 Tornade 46.
Ach der.
Der gerne möchte, dass wir endlich mal Rain Man gucken und wenn wir das in diesem Jahrhundert irgendwie nochmal hinkriegen sollten. Das war schon ein bisschen provozierend, aber ich nehme das gerne an. Er hat ja nicht ganz Unrecht. Dann wünscht er sich eine einzelne Folge nur zu diesem Film. Wenn wir das dieses Jahr hinbekommen, lieber F. Fürst, dann kriegst du deine Folge zu Rain Man. Und wenn ich die alleine mache.
Okay.
Wenn mir der Film gefällt, das vorausgesetzt, also ja, ich muss, ich...
Moment. Ihr habt Rain Man noch nie gesehen?
Es kommt noch einer.
Leute, Alter, das ist Rain Man, Alter, der ist wichtig, den kennt man doch. Mit Tom Cruise und Dustin
Hoffman. Ja, mit wem der ist, wissen wir.
Ich weiß auch, wie das Filmposter
aussieht. Das ist einer von den Filmen, der früher alle zwei Wochen im Fernsehen lief. Den hat man als Kind auch automatisch mitgenommen, so 12 Mal.
Als Kind wollte ich sowas nicht gucken.
Ist an uns vorbeigezogen.
Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, würde ich gerne machen, wenn mir der Film gefällt. Aber ich muss jetzt nicht, wenn sowas so, ja, geht schon. Das muss ich jetzt nicht unbedingt besprechen. Ja. So ein Geht-so-Film. Weißt
wir sind dran, lieber Herr Fürst.
Ja, Philippe, was waren denn deine Highlights?
Hab mich auch deutlich rausgezogen. Da habe ich euch viel Bühne überlassen. Und dementsprechend kann ich aus gar nicht so viel greifen. Das Jahr fing super an mit der Musikfolge. Es hat Spaß gemacht. Es ging auch, dass wir zu fünf irgendwie auf irgendeine Art von Punkt gekommen sind.
Ja.
Und der Kreis schließt sich dann bei den Griswolds. Das war jetzt erst kürzlich und das war auch nochmal eine sehr launige Geschichte, bei der wir uns vorgenommen haben, die Handlung gar nicht so sehr zu vertiefen und dann haben wir sie doch szenisch komplett auserzählt mit jeder Handlung, jeder Bewegung. Und sind überall dort in die Tiefe gegangen, wo es uns spannend erschien. Das war auch eine sehr launige Geschichte.
Aber man hat es uns nicht übel genommen. Also die Kommentare waren durchweg positiv.
Von den Leuten, die es bis zum Ende durchgehalten haben. Ja.
Zumindest kein negatives Feedback. Das ist doch auch geil.
Ja,
ja, dann klingt das für mich jetzt so langsam, als hätten
wir es auch bis zum Ende durchgehalten.
Ja,
ja, dann haben wir es nicht nur für diese Folge, dann haben wir es fürs ganze Jahr.
Ja.
Das Jahr ist durch.
Dann bleibt uns nicht mehr so viel übrig, als den lieben Zuhörerinnen und Zuhörern zu danken, dass sie es so lange, länger als sonst, mit uns ausgehalten haben. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns das gerne wissen in Form von einem netten Kommentar auf Apple Podcasts oder Spotify beispielsweise. Ihr könnt uns aber auch einen netten Kommentar hinterlassen auf unserer Website www.ewiggestern.de oder ihr erreicht uns natürlich auch über unsere Social Media Kanäle, Twitter, Insta und Co.
Ja, und ansonsten, Sebo, was sollen die Leute denn machen, wenn sie uns richtig gerne mögen?
Ja, dann sollten sie es auf jeden Fall mit Geld bewerfen. Das ist möglich bei Steady. Da sind wir auffindbar und wir freuen uns. Wir haben bestimmt bald das Ziel erreicht, unsere Serverkosten decken zu können. Das wäre schon mal nicht schlecht.
Dieses Jahrhundert noch.
So, dann muss Tobi keine unangenehmen Nachrichten mehr schreiben, dass jetzt vielleicht auch mal wieder die Serverkosten fällig werden. Ja, scheiße, ich wusste es.
Die Nebenkostenabrechnung.
Das wäre doch cool.
Ja. Aber Sebo
da kriegt tatsächlich
mit Scheinen bewerfen, ne? Nicht mit Hartgeld.
Ja, wir nehmen auch digitalen Cash. Wir freuen uns über jegliches monetäre Entgegenkommen.
Ja, das stimmt, so. Das ist wahr.
Ansonsten könnt ihr uns auch gerne noch einen digitalen Kaffee auf Ko-fi spendieren. Das geht auch. Wir nehmen auch Präsentkörbe oder Goldbarren.
Am liebsten aber Deutschmark. Das war ein Filmzitat.
Ja, dann machen wir an dieser Stelle einen Cut und sagen bis nächstes Jahr, bis 2026.
Genau.
Wir hören uns, wir sehen uns.
Bleibt alle ordentlich, anständig und besinnlich am Drücker.
Bis dahin.
Danke.
Auf Wiedersehen.
Ciao. Tschüss.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Ich muss schon sagen, Miss Kees ist sehr attraktiv, wenn man auf Frauen steht. Wirklich zum Weinen. Ein Mann weint nicht, Mr. Kidd. Hier wird's ja immer wärmer.